Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM. 103.7 unser Ding.
Bremen 4. Das Ding.
Enjoy.
On3 Radio.
Und MDR Sputnik.
Heute mit Jens-Uwe Krause.
Ja, schönen guten Abend zusammen. Das Thema heute Abend sind die Enden der Welt. Das können geografische Enden sein, also Orte, die euch wie das Ende der Welt vorgekommen sind, als ihr sie bereist habt. Das können aber auch persönliche Enden sein. Sagen wir mal, ihr habt zum Beispiel gerade eine große Liebe beendet oder ihr seid gerade am Ende einer langwierigen Arbeit angelangt. Vielleicht seid ihr aber auch in einer bestimmten Angelegenheit am Ende eurer Geduld oder ein Arzt hat jemandem in eurem Umfeld das baldige Ende seines Lebens diagnostiziert. Ruft an und erzählt von euren persönlichen Enden der Welt. Die Nummer kennt ihr, 0800 80 5 mal die 5. Passend zum Thema die Enden der Welt haben wir heute auch Besuch. Roger Willemsen ist da und er freut sich schon drauf, gleich mit euch und auch mit mir über seine Enden der Welt zu plaudern. Gleich also live zu Gast Roger Willemsen und hoffentlich ihr am Telefon unter der 0800 80 5 mal die 5. Schönen guten Abend.
Bremen 4 Late Line, das bundesweite Talkradio.
Roger Willemsen, guten Tag.
Jens-Uwe, guten Tag.
Live zu Gast.
Ja.
Wie können wir das beweisen? Indem du die Uhrzeit sagst.
Also bei meiner Uhr ist es im Moment 8 Minuten nach 23 Uhr.
So.
Und die Leitung ist ausgefallen, die andere aber ist ja...
Ich sehe schon, es rufen Menschen an.
Gut.
Also wir werden Anrufer haben. Roger, für die drei Hörer, die die Late Line jetzt hören und möglicherweise mit deinem Namen nichts anfangen können. Das mag es ja geben, es mag dich hart treffen, aber...
Ich mag nicht daran denken, dass es sowas geben könnte im Sendegebiet.
Wie erklärst du solchen Menschen, wer du bist, was du machst? Wer ist Roger Willemsen?
Das ist wahrscheinlich ein redseliger Mann, der vor vielen Jahren angefangen hat zu schreiben, dann irgendwann ins Fernsehen kam, eine Sendung machte, die hieß Willemsens Woche, die hängt ihm immer noch an. Ich treffe heute noch Leute, die sagen, wir halten uns jeden Donnerstag für sie frei und dann sage ich seit 10 Jahren vergeblich und es war auch freitags und inzwischen bin ich mehr auf Bühnen unterwegs und vor allen Dingen bin ich meinem alten Lieblingsberuf, nämlich dem Schreiben, treu geblieben.
Hast du das Gefühl, wenn du so durch die Welt gehst, du bist so ein Prominenter, nachdem sich die Leute umdrehen oder gar nicht?
Das Komische ist, dass an den Enden der Welt überall mir Menschen begegnet sind, die wussten, wer ich bin. Und das ist ein merkwürdiges Gefühl, weil man immer wieder darauf zurückgestoßen wird, dass man irgendwo identifizierbar ist. Ich habe Taliban in Afghanistan getroffen, die hatten mich gegoogelt und die konnten mir sagen...
Wirklich?
Ja,
da hätte ich aber ein bisschen Schiss.
Ja, aber die waren in dem Augenblick mit dem Ergebnis zufrieden, weil ich mal Arafat interviewt hatte und dann haben sie gesagt, gut, der kann nicht vom Teufel sein und irgendwie der arbeitet für Amnesty und der muss gegen Guantanamo sein und so war es ja auch und da traf man sich dann. Aber das ist ein komisches Gefühl, wenn man in Jordanien auf dem Flughafen kommt und jemand sagt, I know you, oder man ist auf einem Schiff in Patagonien, wirklich ganz im Süden Chiles irgendwo und eine Frau kommt mitten aus der Brandung eines Schiffsbugs auf einen zu und sagt, ich kenne sie. Das ist wie Gottvater.
Aber in dem Moment würde ich immer überlegen, wie oft habe ich mir jetzt heute schon in der Öffentlichkeit am Sack gekratzt?
Ja, ich habe lange Zeit vergessen, dass ich einen habe und habe deshalb irgendwo gekratzt und dann war manchmal irgendwas da, irgendein Genital dazwischen. Aber
oft war es auch nicht dein eigenes.
Ja, von mir, dass ich so war und viele Leute kennen auch mich wahrscheinlich am Genital eher als am Gesicht.
Von dir erscheint in dieser Woche ein Buch, das passenderweise den Titel Die Enden der Welt trägt. Für dieses Buch hast du fast die ganze Welt bereist, ausschließlich Orte, an denen die Welt irgendwie zu Ende ist. Und da frage ich mich, wie depressiv, wie lebensunlustig muss ein Mensch sein, wenn er eine solche Sehnsucht nach dem Ende hat? Muss ich mir Sorgen machen?
Das ist eine gute Frage, denn ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem in die Welt wollen und aus der Welt raus wollen. Und irgendwo dazwischen liegen die Enden der Welt. Also wenn du auf die Todeszone der Sahara guckst, von Timbuktu aus, und weißt, hier verschwinden alle Spuren des Lebens und verglühen. Oder wenn du auf dem Nordpol stehst und plötzlich sagst, das ist Todeszone, hier wird Leben abgelehnt. Oder eben Patagonien oder Ostsibirien, wo vor 20 Jahren noch Sperrgebiet war und wo die Erde unablässig zittert, weil das der pazifische Feuerring so will und weil die Menschen nur halb betrunken in den Fassaden hängen und dort irgendwie erlöschen und überhaupt nur 2 Monate im Jahr aus den Mückenschwärmen auftauchen, dann denkst du, warum ist es das, was dich so anzieht? Und es sind natürlich melancholische Landschaften, es sind Rückseiten von Landschaften eigentlich, aber alles Reisen korrespondiert irgendwie inneren Zuständen und mein innerer Zustand hängt weniger mit Sehnsucht Würdigkeiten zusammen.
Gibt es denn an diesen Enden der Welt, die du besucht hast, sowas wie Souvenirbuden?
Oh ja, es gibt Bodenbedecker von Andenken, die du in Südafrika zum Beispiel am Kap finden wirst. Da ist wirklich ein Holztor, da heißt es, das Ende der Welt ist geöffnet bis 18 Uhr. Wenn du um 10 vor 6 kommst, heißt es, ist leider für sie heute schon geschlossen. Sie sind zu spät, sie kämen nicht mehr rechtzeitig zurück. Und da musst du nicht mehr hin. Also überall, wo der Massentourismus so flächendeckend operiert, dass man eigentlich nur noch daran erinnert wird, dass es etwas zu erinnern gäbe, da musst du nicht mehr hin. Sondern kaum gehst du in das Rückzugsgebiet dahinter, wird es menschenleer. Denn da ist niemand mehr, da ist keine Sehenswürdigkeit. Da ist es wüst, da ist es unbequem, da stehen unbehauste Hügel und sind Sturm umtost und einsame Witwen stricken Wollsocken, die sie mit Zwiebelschalen gefärbt haben, sowas.
Das überrascht mich aber, dass es wirklich noch Bereiche gibt, wo der Mensch nicht urlaubt oder mit kurzen Hosen und Sandalen irgendwie durch Landschaften schlappt, weil er denkt, jetzt habe ich mal Abenteuer.
Ja, und weißt du, was das Tolle an den Stellen ist? Der Mensch ist in der Defensive. Das heißt, du bist so gewohnt, dass die Natur in der Defensive ist. Die Natur sagt immer, bitte nicht noch eine Straße durchlegen, bitte nicht noch ein Kernkraftwerk reinstellen. Dann kommst du da nach Patagonien zum Beispiel und dann haben sich die Hütchen gegen den Fels gedrückt und dann sind noch ein paar Pappeln drum gebaut worden, damit man gegen den Wind geschützt ist. Und die Menschen sagen, Natur, tu mir nichts. Und dieses Gefühl tut gut, ist aber schlecht für den Komfort. Du liegst irgendwo auf dem Boden oder du liegst im Norden von Afghanistan irgendwie im Staub, musst hoffen, dass du auf keine Tellermine trittst und es kommen irgendwie ein paar Kamel treibende Hirten vorbei und geben dir ein Stück Fett in einem Töpfchen und zu einem Brot, was sie hinten auf ihren Rücken geschnallt haben und mehr gibt's nicht zu essen und so. Also Komforttourismus ist da nicht möglich und das macht's interessanter.
Jetzt könnte man ja glauben, das ist ein geiler Job. Da reist einer durch die ganze Welt, guckt sich so irgendwie exklusive Orte an, macht ein Buch drüber, feine Sache. Jetzt bist du aber nicht extra für dieses Buch Die Enden der Welt losgereist, sondern das ist quasi eine Quintessenz aus wie viel Jahrzehnten Reisefreudigkeit?
Im Grunde aus 3 Jahrzehnten und du hast aber nur zum Teil recht, denn ich habe eine Reihe von Reisen dann auch wirklich gemacht für das Buch, nachdem ich irgendwann festgestellt hatte, dass mich das so fasziniert und bin also zum Beispiel an die Datumsgrenze gereist. Das ist Tonga, das ist der Ort, der am weitesten von uns entfernt ist. Nimm eine Raumdiagonale quer durch den Globus, kommst in Tonga an und da fahren die Leute 40 Stundenkilometer höchstens auf der Straße und dann sagt man dir, fahr lieber auf eine Nebeninsel, da ist es nicht so hektisch. Und dann fährst du auf die Nebeninsel und siehst, da gibt's keine Zäune, da sagen dir die Leute, wir brauchen eigentlich Geld nur für die Schulbücher der Kinder und für den Strom, denn die Mangos fallen auf den Boden, die Kühe essen davon, Export ist so lästig, machen wir nicht und wir leben in Familienverbänden und wir sind alle 2 Zentner schwer und spielen ein bisschen Rugby, aber ist auch anstrengend, dann legen wir uns wieder hin. Also ist überzeichnet gesagt, aber es ist Idylle, es ist Paul Gauguin. Was du bereist eigentlich.
Und warum sind da keine Touristen? Warum sind da keine Hotels? Warum sind da keine Animiergruppen und
die gibt's,
Souvenirstände?
Ja, die gibt's vielleicht zum Teil, aber weißt du, das ist zu versprengt. Das sind 120 Inseln drüber und noch ein paar Riffs. Die wurden immer die freundlichen Inseln genannt und sie sind wirklich sehr freundlich. Es kommt zu spontanen Gewaltausbrüchen, die sind brutal. Die richten sich gegen die Chinesen. Die haben vor einiger Zeit die Hauptstadt Nuku'alofa, angeblich die Heimat der Liebe, aber keiner kann einem erklären, warum, haben die in Schutt und Asche gelegt und heute sind die chinesischen Läden nur noch vergittert und dahinter sitzen die Chinesen und bieten irgendwie Trockenreis an oder sowas. Und dann fragt man, wo sind die Sehenswürdigkeiten, weil was will man immerhin wissen, auch wenn man sie nicht sehen will. Und dann sagt man, wir haben hier die einzige Einbahnstraße des Inselreichs. Und dann gehst du durch so eine Straße und sagst, da ist eine Versicherung und da ist eine Tankstelle, das war's. Aber immerhin, es ist die einzige Einbahnstraße.
Wenn man dein Buch liest, und ich habe es gelesen, dann hat man ein bisschen den Eindruck, das Ende der Welt riecht ein bisschen muffig. Ich hatte immer so an vielen Stellen, die du bereist, das Gefühl, das Ende der Welt hat einen eher unangenehmen Geruch. Täuscht das?
Ich glaube, das täuscht. Also ich war nicht darauf eingerichtet, dass ich so viele dramatische Sachen erleben würde. Es hat mal eine Frau zu mir gesagt, wissen Sie, in diesen Gegenden entwickeln sich die Dinge gerne dramatisch. Und das habe ich dauernd erlebt. Ich hätte nicht gedacht, dass mehrere Geschichten mit Toten enden würden, dass es in einem regelrechten Massaker gegeben hat, dass in 3 Geschichten Frauen plötzlich anderweitig zu berücksichtigen sind, also aus der kausalen Welt raustrudeln und ein wenig irre werden. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwie in solche Spannungsräume eintreten würde am Ende. Also manches sind richtige Erzählungen geworden, das ist wie Seemannsgarn geworden. Die Räume alleine, die sind ohne Schauseite. Das sollte auch so sein. Ich wollte auf die Rückseite der Landschaft kommen. Das ist wie wenn du eine Stickerei hast und vorne ist es bunt und hinten hängen die Fäden raus. Und so hat sich das manchmal auch angefühlt. Ich lieb das.
Also ist das etwas Modrige, was irgendwie bei mir hängen geblieben ist? weiß ich auch nicht, ein Wunschgedanke, dass das Ende der Welt eher so ein bisschen ja, ein Ort ist, den man eigentlich wieder verlassen will ganz schnell, weil er schlecht riecht, weil er unbehaglich ist.
Also die unbehaglichen Orte nehmen wir den allergefährlichsten, das wäre der Kongo gewesen, wo ich im Krieg gewesen bin und nicht nur dauernd in Gewehre geguckt habe, sondern auch Kindersoldaten gesehen habe, die vor dem Informationsministerium einen Stumpf auf der einen Seite haben und in der anderen halten sie dann eine Waffe. Oder du hast Frauen, die haben eine Form gefunden, ihre AIDS-Erkrankung in die Schminke so zu integrieren, dass du denkst, du guckst in ein Geistergesicht. Oder ich bin in einem indischen Flur gewesen, wo ich am Ende in Bombay in einem Bordell eine 19-Jährige finde, die thront und die ist ebenso schwachsinnig wie AIDS-krank. Und die wird Freiern angeboten, die auch AIDS-krank sind und die ungeschützten Verkehr haben wollen. Und weil die schwachsinnig ist, deshalb nimmt die manchmal einen Freier an und manchmal lehnt sie ihn ab und schreit dann furchtbar oder sie tut ihm furchtbar gut. Und die sitzt da wie ein Orakel. Und die Mutter verhökert die. Und da habe ich gedacht, hier geht's nicht mehr tiefer. Es ist nicht mehr elender, es gibt keine Menschenklasse mehr unter der. Und das ist auch ein Ende. Also dieser Flur, der wird immer ein Ort sein, an dem ich sage, da ist was zu Ende gegangen.
Aber da muss man sich doch auch seltsam vorkommen, wenn man auf so einem Flur ist. Du bist ja nun auch keine unauffällige Erscheinung.
Ja.
Groß. Weiß.
Ja.
Und dann steht man auf diesem Flur, da fühlt man sich da nicht von vornherein sowieso falsch aufgehoben?
Natürlich. Ich bin ein Alien da und man darf gar nicht mehr versuchen zu verschwinden oder unscheinbar zu werden. Natürlich ist die Frau auch mir angeboten worden. Man dachte, was treibt der hier? Was will der?
Ja, was erklärst du den Leuten denn dann? Das hat mich sowieso ich oft gefragt, wenn du an vielen Orten warst, wo du ja ein Exot natürlich warst, aufgrund deiner Erscheinung, aufgrund der Tatsache, dass du Deutscher bist alleine. Mhm. Was erklärst du denen, warum du da bist? Ich gucke mir das hier an, ich schreibe ein Buch über euch, ich gucke mir die Enden der Welt an, aus meiner persönlichen Sicht und veröffentliche das. Das verstehen die doch gar nicht.
Nein, das verstehen die nicht. Die finden auch, dass ihre eigene Existenz gar nicht wert ist, dass man sie beschreibt. Aber vor vielen Jahren ich bin ja in der Nähe von einem Wald groß geworden und da hat der Förster zu mir gesagt, wenn du dich lang genug totstellst im Wald, dann vergessen dich die Tiere und dann ist alles wieder wie vorher. Und der Reisende geht, anders als der Tourist, der immer so den Augenblick will, den Schnappschuss machen will und wieder weitergeht, der Reisende geht immer an denselben Ort und er taucht irgendwie in die Routine eines Ortes ein. Der geht in dasselbe Café. Und nehmen wir nochmal Tonga. Ich gehe immer in dasselbe Café. Irgendwann lerne ich die am Nebentisch immer wieder sitzende 70-jährige goldschmuckbehangene lesbische Kriminalschriftstellerin kennen, die früher Anthropologin war und die mir plötzlich sagt, wo sie hier sind. Das ist ein krimineller Raum. Diese Frau da drüben, die hat gerade gestohlen. Diese andere Frau bietet gerade eine Lease an, die eigentlich gefälscht ist. Die hat so viel Papiergeld in der Tasche, das können Sie von außen sehen. Schauen Sie mal da. Und dann dreht sich dieser Raum. Der Tourist wird das niemals feststellen. Der immer hingeht, der wird plötzlich nicht einheimisch, aber der wird irgendwie eingemeindet. Und die wenigsten fragen dann noch.
Geht das an jedem Ort oder musst du Glück haben? Also wenn du natürlich jetzt in so einem Café sitzt, wo dir sowas widerfährt, würde ich sagen, Glück gehabt. Aber du kannst doch auch viel Zeit verschwenden, indem du 3 Wochen lang in ein Café gehst, wo auch nach 3 Wochen einfach nichts passiert ist.
Richtig. Da hast du völlig recht, das kann dir passieren. Und dann kannst du nur noch versuchen, die Situation auf dich zuzuprovozieren. Also nehmen wir zum Beispiel die Stadt Minsk, Weißrussland. Ich komme da an, die Stadt kommt mir wie eine Attrappe vor. Ich kann nicht wirklich werden da. Ich merke irgendwie, es gibt viele Gründe dafür, brauche ich jetzt nicht zu erzählen, warum die irgendwie gegenstandslos ist. Ich sitze vor einem Gebäude und sage so, jetzt gehst du in das Gebäude so lange rein, bis dich jemand aufhält. Mal sehen, was passiert. Gehe zuerst in den Keller des Gebäudes, da ist so ein Verhau, da ist eine Frau mit breitem Becken, die Trockenmilch einsortiert in ein Regal. Ich warte, nach 10 Minuten dreht sie sich missmutig um, dann kaufe ich 2 warzenbedeckte Gewürzgurken, gehe mit denen in den 2. Stock, stelle fest, ich bin in einem Krankenhaus, taste mich in den Flur rein, finde eine angelehnte Tür, ein Bett ist leer, in dem hinteren stirbt ein Mann oder atmet schwer, ein Greis. Ich nehme mir einen Stuhl, setze mich an dieses Bett, gucke den Mann an.
Ohne dass irgendwer mal fragt, Entschuldigung, und Sie sind?
Niemand. Ich bin ein anonymer Besucher, keiner hält mich auf, keiner guckt mich an, keiner fragt. Ich sitze da, bin Angehöriger eines Menschen, der keine Angehörigen zu haben scheint. Und gucke mir seinen Pyjama an, der ist fadenscheinig und hat Flusen und die Hand sieht aus, als sei sie mit Hornhaut bedeckt und hätte noch nie gestreichelt. Und der Mann tut sehr, sehr lange Atemzüge und dazwischen sind lange Pausen. Und nach 20 Minuten verlasse ich den und auf der Straße denke ich plötzlich, Mensch, die Gewürzgurken liegen da noch. Und dann habe ich irgendwie ein Stillleben zurückgelassen, eines sterbenden weißrussischen Greises mit 2 Gewürzgurken auf dem Bett. Und dann ist das der wirklichste Augenblick, den ich in Minsk erlebt habe.
Aber was denkst du dir dabei, wenn du das machst?
Also ich versuche, durch diese Tapetentür reinzugehen. Also in das Leben zumindest so weit hineinzukommen, bis ich es erfahrbar machen kann. Das ist das, was ich möchte. Ich würde gerne Genauigkeit herstellen. Und wenn ich zum Nordpol fahre, dann tue ich das mit der moralischen Legitimation zu sagen, ich kann darüber etwas mitteilen. Und zwar nicht wie Peary oder wie die großen Polarforscher, aber ich kann den heutigen Zustand mitteilen. Und ich kann den auch in eine Öffentlichkeit tragen, die plötzlich sagt, aha, jetzt sind wir auf dem neuesten Stand. Hier, wo keine Eisbären sein sollten, sind plötzlich welche. Und das wäre nur ein Beispiel. Nimm ein letztes Mal Tonga. Ich gehe über die Straße, es steht ein Toyota Pickup da und ein breiter, brauner Arm reicht seine Hand aus dem Fenster heraus. Der Arm ist tätowiert und ich denke, das Beste, was du machen kannst, ist, schlag in diese Hand ein. Und ich lege meine Pranke auf seine Pranke und er zieht mich ran und ich komme unmittelbar vor das Gesicht von Mike Tyson. So sah der aus. Gesichtstätowierung, braun, unglaublich schwer und sagt, mein Name ist Douglas, was machen wir? Und dann sage ich, du meinst in den nächsten Tagen? Er sagt, ja, in den nächsten Tagen. Und dann fange ich an und reise mit dem. Und ich fühle mich beschenkt. Am Ende sind wir bei der Beerdigung seiner Großtante und das Schiff, das ich eigentlich hatte nehmen sollen, ist dann untergegangen, weil ich auf der Beerdigung von der Großtante war. Und ich komme zurück und die Kriminalschriftstellerin sagt mir, hast du es schon gehört? 120 Leute tot, nur die Raucher haben überlebt, weil sie oben an Deck gestanden haben, alle anderen im Bauch. Und so entkomme ich, weil ich auf der Beerdigung seiner Großtante bin, dem eigenen Tod. Also das sind schon Dramen.
Du bist kein ängstlicher Typ, oder?
Das darf ich nicht mehr sein. Also ich war eben in Afghanistan eigentlich permanent von Angst umgeben und du kannst auch Angst wie alle anderen Gefühle wahrscheinlich auch nicht kontinuierlich und permanent fühlen. Und du hast auch das Gefühl, du ziehst irgendwie die Bedrohung an, wenn du zu lange ängstlich bist. Und deshalb bin ich es, glaube ich, wirklich nicht richtig.
Aber das ist ja eine Seite, aber auf der anderen Seite wirklich in diese schwarze Pranke einzuschlagen, das muss man ja nicht machen. Das hätte doch auch. Und dann auch noch mit diesem Fremden zu reisen. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit immer denken, der wartet nur auf einen günstigen Moment und nicht etwa, weil er schwarz ist, sondern weil es ein Fremder ist, mir die Kehle durchzuschneiden, um mein Geld zu klauen.
Also dazu gehören zwei Sachen. Das eine ist, ich reise fast immer alleine. Wenn ich eine Frau bei mir hätte oder einen Freund oder was immer, dann würden diese Situationen so nicht passieren. Das zweite, was du sagst, ist mir mal in den Philippinen passiert. Da bin ich auf der Insel Cebu angekommen, Cebu City, und ich wusste, ich muss aus der Hauptstadt in dieser Nacht noch raus und ich muss irgendwie ans Meer. Und ich traf einen Mann, der sagte, ich fahre dich dahin, es dauert 6 Stunden. Und wir hatten einen Preis ausgemacht, der fährt los. Und irgendwann nach einer Stunde lädt der mitten in der Finsternis 2 Leute ein, sodass wir plötzlich zu viert in diesem Wagen sitzen und die fangen an, auf Tagalog zu reden, das ist die Sprache. Und ich habe mir ein Wort gemerkt und habe immer gedacht, worüber reden die? Die reden über etwas permanent, nur immer darüber. Und habe dann, als ich ankam, das Wort nachgeguckt und das war töten. Und ich habe in dem Fall, denen auf der Reise gesagt, ich würde gerne mit ihnen 2 Tage später wieder zurückfahren, weil ich dann gedacht habe, wenn sie dich töten wollen, ist vielleicht 2 Tage später besser für sie oder so, dann haben sie einen neuen Plan und habe dann einen anderen Weg gefunden, zurückzukommen.
Wie war das Wort?
Das war Partei, so ähnlich, also das klingelte unablässig von diesem Wort. Partei? Das kann ich nicht mehr sagen.
Das erinnert mich so ein bisschen daran, als ich mal in Spanien im Urlaub war, da lief ein Song sehr oft im spanischen Radio, den ich wirklich super fand, aber ich spreche überhaupt kein Spanisch und es gab überhaupt keine Chance rauszufinden, wie der Song heißt. Und auf dem Weg zum Flughafen lief er nochmal und dachte ich, du musst dir irgendwas merken, wenn der Moderator es gleich abmoderiert, dass du zu Hause googeln kannst. Und ich fuhr, es waren wirklich so die letzten Meter auf dem Flughafen zu, bevor ich den Mietwagen hätte weggeben müssen und ich habe angestrengt die Abmoderation gehört, ich spreche wirklich gar nicht Spanisch. Und hörte, das einzige Wort, das ich verstanden habe, war Ketchup. Und da dachte ich wirklich, Glückwunsch, Herr Krause, Ketchup.
Ich stell dir den Spanier vor, der durch Köln fährt und immer hört, Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi. Und
das Lustige aber war, es war tatsächlich die Band Las Ketchup. Die dann
natürlich,
später,
die gibt es, die.
Einen großen Erfolg, das war halt in Spanien wesentlich früher, da kannte das
als sie noch gut keiner. Waren.
Ja, als sie noch gut waren. Und insofern hatte ich tatsächlich mit diesem Wort Glück, aber ich habe auch gedacht, da schnappst du jetzt ein Wort, merkst du dir, und das ist Ketchup. Ich hatte Glück, dass es das entscheidende Wort war, aber ich habe in dem Moment gedacht, niemals wirst du diese Band ausfindig machen.
Du kennst die Geschichte, die Buñuel erzählt hat? Der hatte einen Zettel neben seinem Bett, weil er immer so gut träumte. Und er hat eines Nachts, wacht er auf und hat einen irren Filmstoff geträumt und macht sich sofort macht Notizen, schläft wieder ein. Am nächsten Morgen wacht er auf, denkt, Mensch, du hast so einen guten Stoff, guck mal, was das war. Und da steht nur, ein Mann liebt eine Frau.
Was ist aus diesem Stoff geworden? Er ist vielfach verfilmt worden.
Ja, er ist immer wieder.
Ein brillanter Stoff.
Ohne Hinweis auf Benuel.
So, ich wundere mich ein bisschen, entweder die Menschen hören gebannt zu oder das Telefon nach Bremen funktioniert gar nicht.
Sind noch Menschen draußen.
Ihr sollt bitte über eure Enden der Welt erzählen, was immer das ist. Also das Ende der Kindheit ist ja auch zum Beispiel für viele Menschen so ein bedrohlicher Moment, wenn man plötzlich merkt, ich bin nicht mehr Kind. Wie gesagt, das Ende einer großen Liebe. Es gibt in jedem Leben doch so eine Situation, wo man dachte, das ist jetzt irgendwie das Ende.
Das war so faszinierend und wirklich böse vom Schicksal, böse ironisch. Ich hatte, genau wie du gerade andeutest, immer gedacht, in jedem Kapitel erzähle ich etwas vom Ende. Das Ende der Sprache, das Ende der Liebe, das Ende der Kindheit. Und das Buch sollte enden mit dem Ende des Lebens. Und das sollte die Nordpolreise sein. Und eine Frau assoziiert sich mir so ein bisschen, die ich nicht kannte, die mit zu dieser Expeditionsgruppe gehörte. Und ist immer an meiner Seite und ist so ein bisschen wunderlich, aber originell und sehr schnell im Kopf und so. Und es dauert eine Zeit lang, da wird die immer merkwürdiger und dann hat die sich eine Woche, nachdem wir in Murmansk in See gestochen waren, ins ewige Eis geschmissen und wird dann geborgen, tot, wie eine Christusstatue an einem Kran herausgehoben. Und das Schiff nimmt Schaden bei der Vollbremsung und liegt schließlich im Eis und kann sich erstmal nicht mehr bewegen. Die Gruppe revoltiert, bricht auseinander durch diesen Todesfall. Und ich frage irgendwann einen der Matrosen, was heißt eigentlich Jamal? Das war der Name des Schiffs. Und er sagt, ach so, das nennen wir das Ende der Welt. Und das ist irgendeine Insel, eine Halbinsel in Russland. Und dann habe ich gedacht, das ist wirklich, du bist auf einem Schiff, das heißt das Ende der Welt. Und du hast darüber nachgedacht, etwas über das Ende des Lebens oder in Freitod zu schreiben. Und das passiert. Und da hat das Leben schon manchmal eine bösartige Dramaturgie gehabt.
Diese Nordpolreise, tatsächlich ja, das, wie du sagst, das letzte Kapitel auch in dem Buch, ist so ein bisschen desillusionierend, weil du schilderst es ja fast wie eine Fahrt mit dem Traumschiff. Zumindest ist eine illustre Touristentruppe auf diesem Schiff. Und da habe ich mich dann auch gefragt, ist das mittlerweile so? Kann man den Nordpol einfach so im Reisebüro buchen und dann fährt Mutti und Vati fahren dann mal an Nordpol?
Ganz so einfach ist es nicht, denn es sind so russische Atomeisbrecher, die diese Route zurücklegen, und zwar auch nur zu Zeiten, wo andere Eisrouten, also Nordwestpassage und so frei sind, dass die dafür nicht gebraucht werden. Du kannst, glaube ich, oder konntest 4-mal im Jahr so eine Reise machen, und dann haben das jeweils Gruppen von maximal 80 Personen aus der ganzen Welt gemacht. Da ist dann ein trunksüchtiger Taiwanese dabei und irgendwie eine Frau aus Australien, die Birkenstocksocken trägt und Sandalen trägt und irgendwie mit Blitz Nebelbänke fotografiert. Und dann sind aber auch daneben Leute, die sind, die haben ihr ganzes Leben lang ihr Geld gespart, um das einmal sehen zu können. Und das gehört immer noch zum Beeindruckendsten, was ich gesehen habe. Ich würde immer noch sagen, das ist das, was ich auf dem Totenbett sehen werde. Diese Bilder einer Landschaft, die, wie gesagt, menschenabweisend ist, die nur aus Weiß, aus Grautönen besteht und unablässig riesige Horizonte auswirft mit Eisskulpturen, mit schwimmenden Wolken, mit treibenden Nebelbänken und dann und wann einem melancholischen Eisbär, der durch diese gigantische Wüste kommt. Ich weiß, als ich einmal aus meinem Bullauge guckte, da trieb eine Scholle vorbei, auf der ein menschlicher Fuß zu sehen war. Und das war wie eine Monstranz.
Ein echter Fuß.
Eine Fußspur.
Ach so, okay.
Ja. Es ist spät.
Wäre aber auch schön gewesen.
Ja, aber stell dir vor, auf einer Fläche, die so gigantisch ist, und dann siehst du eine menschliche Fußspur.
Wir haben einen Anrufer, die Telefonleitungen funktionieren also sehr wohl. Ihr könnt anrufen, ihr müsst bitte die Nummer von Radio Bremen wählen, weil die normale Late-Line-Nummer heute Abend aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, da haben wir ein technisches Problem. Deswegen, wenn ihr hier in der Sendung anrufen wollt, könnt ihr das unter der 0421 246 666 und über euer persönliches Ende der Welt reden. Und Horst ist am Telefon. Hallo Horst.
Hallo Jörg.
Und Roger Willemsen ist natürlich auch noch da und wir sind gespannt auf Ende der Welt. Was hast du erlebt?
Also ich hatte tatsächlich ein Ende der Welt. Ich habe mir die Freiheit genommen zu sterben. Ich hatte einen Herzinfarkt und dann war natürlich erstmal Schicht im Schacht und man musste mich dann wiederbeleben. Und das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis.
Aber du warst für einen Moment tot?
Ja. Ich war tot, weiß nicht mehr, also es gibt ja immer diese Geschichte mit dem ins Licht gehen und sowas, das hatte ich alles nicht. In den ersten 14 Tagen war sowieso alles ein bisschen arg wirr im Kopf, aber ich bilde mir ein, mich zumindest über den Krankenwagen schon, bin ich so langsam nach oben gekreiselt.
Jetzt beschreiben Menschen, die das erlebt haben wollen oder auch erlebt haben, ja immer als eigentlich ganz angenehm, irgendwie ganz schön und fast sind sie ein bisschen empört, dass sie ins richtige Leben zurückgeholt werden. Hast du irgend so was Vergleichbares gefühlt?
Nein, nein, weil diese Sache kam für mich völlig überraschend. Mir ist diese ganze Geschichte in Bremerhaven passiert, bin dann mit einem Hubschrauber nach Bremen geflogen worden, dort operiert worden. Ich habe nur ab und zu so lichte Momente gehabt. Also kam ein Arzt zu mir und sagte, oh, das war aber eine lebensgefährliche Operation. Ich sage, ja, du mich auch. Ich habe denen das einfach nicht abgenommen. Deswegen kann ich auch jetzt nicht sagen, es fehlt was oder ich hätte das gerne durchgestanden. Kann ich einfach nicht sagen.
Hast du das Gefühl, dass deine Persönlichkeit sich verändert hat nach dem Erlebnis?
Nein, nein, das nicht. Ich meine, es haben sich einige Sachen verändert, aber die Persönlichkeit definitiv nicht. Meine Arbeitskollegen würden sagen, das ist genau so ein Stinkstiefel, wie er vorher auch war.
Und genießt du das Leben stärker als vorher?
Ich guck mir die Sachen genauer an. Also so dieses Larifari, so von wegen, das nimmst du mal als gegeben hin, das ist nicht mehr so. Dann versuche ich dann immer noch zu hinterfragen. So einige Sachen. Wie aus der Geschichte, wie kommt dieses zu jedem und weiß der Teufel was. Heute gerade war auf ZDF Neo irgendwas mit Heinrich dem Achten und seinen Versuch, da sich scheiden zu lassen. Sowas zum Beispiel hinterfrage ich. Wie kommt der Vogel dazu, überhaupt sich scheiden zu lassen? Und wie kommt der Papst dazu, ihn dann nicht rauszulassen? Weil er doch da schließlich ein König war, der schließlich auch sein Volk dahin bekehrt hat, dass er eben nicht mehr katholisch wurden oder waren.
Das finde ich aber schon ein bisschen strange, dass das plötzlich die Themen sind, die dich beschäftigen. Heinrich der Achte.
Ja.
Wenn das so ist, möchte ich nie sterben.
Und nein, nein, nein. Also wie gesagt, ich habe das in den ersten 2 Wochen auch nicht richtig ernst genommen, dass mir überhaupt irgendwas passiert ist.
Wann
war
das?
Das habe ich völlig ignoriert, weil ich war so dermaßen unter Drogen. Ich war zum Beispiel, also es gibt so einige Fantasien, die dann abgelaufen sind, die ich als Realität empfunden habe. Als Beispiel, dass ich mit dem Krankenhaus am Mekong war, in Vietnam, rumgeschippert bin. Oder dass Arne Zeigler Pfleger in dem Krankenhaus war.
Warst du denn jemals am Mekong gewesen, in Wirklichkeit?
Nein, überhaupt nicht. Ich kenne das auch alles nur von Bildern und vom Fernsehen, sonst gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Mekong komme. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen sein will.
Komisch,
aber ich weiß ganz genau, es fand eine Fernsehdokumentation statt, die sind dann eben mitgeschippert. Und ich war da ehrlich eine ganze Weile von überzeugt. Mein Sohn, der hat dann auch gedacht, oh, jetzt hat der Alter aber endgültig an einer Pfanne.
Wann war das mit dem Herzinfarkt?
Das war in der letzten Januarwoche und operiert wurde ich dann Anfang Februar.
Und ist das nicht so, dass man dann den ganzen Tag oder zumindest punktuell Angst hat? Also, dass man denkt, hoppala, das könnte mir doch vielleicht wieder passieren?
Nee. Also ich habe jetzt eine Nachuntersuchung gehabt, ich fange jetzt langsam wieder an zu arbeiten, so mit Eingliederungsmaßnahmen und all sowas. Das hat also schon 7 Monate gedauert, bis ich da wieder hinkam. Aber ein Kardiologe meinte, Herzbomben, erste Klasse, gibt's nichts mehr dran zu rütteln. Also da ist zwar einiges kaputt gegangen, aber eben durch Metall ersetzt worden, durch Titan, so eine Herzklappe.
Und das hält jetzt ein Leben lang, wie man so sagt.
Das hält.
Ja, und kannst du uns jetzt nicht wenigstens sagen, du wirst auf jeden Fall mal zum Mekong reisen? Und mal gucken, ob das wirklich der Mekong war.
Und ob Arne Zeigler ein Krankenpfleger ist.
Also Arne Zeigler ist mit Sicherheit kein Krankenpfleger, das weiß ich nun mittlerweile. Obwohl er auch mir damals im Krankenhaus gute Pillen gegeben hat, wo ich immer sehr gut von geträumt habe. Aber Spaß beiseite, also mit Mekong habe ich eigentlich nichts zu tun. Also wenn ich verreise, also zieht es mich nicht in ferne Länder, sondern dann bleibe ich dann doch schon im deutschsprachigen Raum. Weil das interessiert mich einfach mehr. Mich interessiert der Mekong nicht. Nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Also genauso wie man da drauf kommt, dass die Briten plötzlich da ein Krankenhaus erobern. Das ist genauso schwachsinnig. Aber so ein Zirkus habe ich da alles mitgemacht.
Aber es wird dich nicht wundern, wenn wir sagen, man hört dir nichts an.
Verrückt, ne?
Man hört keine Schwäche, ja. Man hört keine Melancholie, das klingt alles frisch, du lachst.
Wenn du wenigstens hin und wieder mal schwer atmen würdest, dann wäre die Geschichte glaubwürdiger.
Das wird, die Zeiten des schweren Atmens und sowas sind vorbei, weil man mir auch das Rauchen da quasi ausgetrieben hat, da hätte man das dann auch noch pfeifen gehört. Ich bin seit jeher ein positiv eingestellter Mensch, also mich kann eigentlich so schnell nichts erschüttern, also nicht wirklich. Und so ein Herzinfarkt, wo man dann weiß, es gibt natürlich Leute, die sagen, oh, schwer krank und halb tot. Und
jetzt habe ich es gehört.
Ja.
Horst, möchtest du, die Antwort muss ja sein, ich würde dir gerne das Buch Die Enden der Welt von Roger Willemsen schenken. Wenn du es sei denn, du lehnst es
ab. Würde ich mich da sehr freuen.
Oh, das mache ich gern.
Selbstverständlich. Weil,
wir haben uns schon mal getroffen.
Ist wahr?
Ja, allerdings ist das schon fast nicht mehr wahr. Und auch nur im Vorbeigehen. Ich meine, ich hätte natürlich sagen können, dann nach oben schauen, ja, kann ich mal ein Autogramm kriegen? Aber das habe ich mich dann doch nicht getraut. Sondern dann sah ich einen Roger Willemsen grinsend durch den Bremer Hauptbahnhof gehen.
Da hatte ich auch allen Grund, war ich gedanklich im Mekong.
Nein, ich glaube eher, da war gerade an dem Tag, das war in der Woche, Bremen hatte da gegen Bayern gewonnen.
Ich glaub, da habe ich gegrinst, das stimmt. Da habe ich ganz sicher gegrinst. Aber die Signatur kriegst du und das Buch kriegst du auch. Das finde ich klasse.
Oh, das ist toll.
Ja, wirklich.
Da müssen wir auf jeden Fall, bleib mal bitte in der Leitung, deine Adresse auch notieren, sonst macht es ja ganz wenig Sinn. Und dann schreibt er dir rein für Horst.
Genau.
Oder sowas in der Art.
Ja.
Das mache ich.
Und vielleicht ist ja auch ein Bild vom Mekong drin.
Ja.
Ich bin immer gespannt, wie du das malen wirst,
genau.
Roger.
Ja.
Horst, danke für den Anruf.
Danke.
Ja, bleib bitte
tschüss,
in der
alles Gute.
Ja, gerne. Und noch viel Spaß, ihr beiden.
Dankeschön. So machen wir es nämlich. Jeder, der heute es in die Sendung schafft, bekommt das Buch von dir und signiert.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, das habe ich hinter deinem Rücken mit deinem Verlag besprochen. Das heißt, wenn jetzt 500 Leute anrufen, dann bist du in den Bestsellerlisten schon mal, oder wird das gar nicht mit abgerechnet?
Das wird, glaube ich, nicht abgerechnet.
Verschenkbücher zählen nicht.
Aber ich werde dann in der Morgenröte immer noch signieren.
Das stimmt. Also wenn ihr auch ein Ende der Welt erlebt habt, das muss gar nicht so was Dramatisches jetzt sein wie Horst, der schon mal gestorben ist.
Das war erstaunlich.
Ja.
Und vor allem mit diesem Landschaftsbild dazu, das fand ich wirklich sehr überraschend.
Cool.
Und hat er gut erzählt. Und so gelassen.
Ich glaube, wenn man einmal tot war, was soll dich noch erschüttern?
Also mich hat's mehr erschreckt als dich.
Nee, mich erschreckt. Ich freue mich ja so. Lass uns gleich hier schon mal den nächsten dran nehmen, weil ich jetzt neugierig bin. Pedro aus Mannheim ist dran. Hallo.
Hallo, Juck.
Hallo.
Also, dass es jetzt natürlich so schnell geht, hätte ich echt nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, ich muss noch warten bis zum Ende der Welt.
Nee, bist schon da.
Das ging ja jetzt ruckzuck, ne? Also, das war ja fast so schnell wie das Beamen eben. Naja. Also, ich habe jetzt gerade deiner Kollegin gesagt, ein Freund von mir der hat mich verlassen. Aus der Stadt Mannheim ist er ans Ende der Welt ausgewandert, und zwar nach Neuseeland, gerade auf die andere Seite.
Warum?
Jetzt habe ich mal halt ein bisschen.
Hä? Warum hat er das gemacht?
Gute Frage, da gibt es einige Gründe, weil er halt einfach die Schnauze voll hat von Deutschland, schon seit Jahren. Und er fühlt sich halt eingeengt einfach, auch die Politik gefällt ihm nicht, das stört ihn halt einfach. Er war auch selbstständig und ein paar Jahre, und dem sind halt immer die Tränen gekommen, wenn er halt die Steuerabrechnung gekriegt hat, ne? Und da sind ihm halt immer die Tränen gekommen, und dann hat er sich halt überlegt, ja, welches Land spricht mich an und so weiter, und hat sich da Gedanken gemacht. Und es wäre übrigens auch ein Land für mich, wo mir sehr gefallen würde, aber ich glaube, ich komme da so leicht nicht rein wie er, weil ich den Akademikerstatus nicht habe.
Ich habe jetzt gehört, dass in Neuseeland gerade James Last auf Platz 4 der Charts ist.
Guck an.
Ja, also am Ende, da kannst du reisen, soweit du willst. Du wirst doch irgendwie immer wieder eingeholt von der deutschen Kultur. Ist das deutsche Kultur?
Ja, das.
Nein.
Bitte?
Ich wollte nur gerade wissen, ob James Last deutsche Kultur ist. Aber ich höre nein.
Das ist Happy Sound. Das ist international. Das kann man uns also nicht zum Vorwurf machen. Das ist genetisch.
Ich bin echt beeindruckt über den Roger, also was er jetzt da schon erzählt. Also ruhig noch ein bisschen mehr erzählen, weil ich finde es sehr spannend. 3 Jahrzehnte gereist, also das ist echt gut ab.
Er ist aber auch schon sehr alt. Sehr. Wir mussten ihn stützen.
Ja, ich bin auch sehr alt.
Ach so, oh, wie alt bist du denn?
Unverschämtheit.
48.
Ja, na, also, das ist meine Generation. Sag einmal, hast du mit deinem Freund schon Kontakt gehabt nach dem Erdbeben von Neuseeland?
Nee, ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen, weil der ist letzte Woche am Montag geflogen von Frankfurt aus und ich habe noch keine Mail von ihm gekriegt. Also er wollte halt dann auch gleich gucken nach Job und Wohnung. Ich denke halt, dass er da eifrigst bemüht ist, schnell Fuß zu fassen, weil der will ja da bleiben. Ne? Der will halt gucken, dass er dann im Laufe der Zeit eine Permanent Residence kriegt da in Neuseeland. Ne?
Willst du mal merken, dass ich ein Ferndiagnostiker bin? Du bist Taxifahrer und fährst nachts.
So ist es. Das hast du gut prophezeit. Ne?
Und der Funk
läuft.
Das war
ja auch nicht schwer. Der Funk gut, läuft. Aber wir sind wahrscheinlich eine der wenigen Zentralen in Deutschland, die noch Dampftechnik hat. Die meisten haben ja Datenfunk, da hörst du nichts mehr.
Klasse. Ich wundere mich, dass es das überhaupt noch gibt.
Ja, das ist halt so, dass Mannheim aufgeteilt ist in 2 Zentralen und wir 320 Wegen haben und ein Drittel, also sprich wir haben dann knapp 100 und die Unternehmer sind halt bei den Abstimmungen immer dagegen gewesen, Datenfunk zu nehmen, weil sich das nicht lohnt für 100 Taxen. Ne? Und ich finde es auch im Endeffekt besser, weil dieser Datenfunk, der hat viele Vor- aber auch viele Nachteile und ich bin es halt noch gewohnt quasi mit dem Funk, also ich bin halt noch ein alter Taxler sozusagen, ich bin es halt noch gewohnt mit normalem Funk zu arbeiten. Ich finde es auch irgendwie besser, weil ich mal bei der Konkurrenz gefahren bin, kurze Zeit mal und
ja.
Ich vermisse das dann irgendwie. Ich denke dann immer, ach Gott, es ist gar nichts los, weißt du, wenn du nichts mehr hörst und kriegst dann die Adressen, die Funkfaden über das Display vermittelt, da denke ich dann immer, ach Gott, du weißt dann auch nie, wo was geht. Ich meine, klar, du kannst über das Display sehen, wie viele Fahrten an dem Halteplatz die letzte Stunde rausgegangen sind, aber das ist irgendwie, ja, ich weiß auch nicht.
Sag mal, und gehst du auch häufiger zur Mannheimer Feuerwache?
Was ist das denn?
Mannheimer Feuerwache ist einer der schönsten Veranstaltungsorte in Deutschland. Ganz großartig.
Also da ist halt nur mal, ich war einmal auf dem Lautstark, was immer mal zwei, dreimal im Monat ist. Und es ist dann so Alternative, weil ich mehr so die Richtung Alternative und Gothic höre, aber das hat mich jetzt nicht so angemacht. Also ich gehe halt also mehr so in Locations, also in Discos, wo halt mehr so Industrial und IBM und Gothic läuft. Und das ist in Mannheim nicht so arg, also nicht so stark etabliert. Es gibt wohl was. Das ist auch bei mir 10 Minuten weg in dem Stadtteil Neckarau von Mannheim. Das nennt sich Connection. Da ist einmal im Monat schwarzes Mannheim. Da gehe ich dann mal
genau,
hin.
Genau, das kenne ich.
Kennst du das?
Das kenne ich, ja. Ich bin 3-mal im Jahr bestimmt in Mannheim beim Enjoy Jazz aber Festival. Und dann,
ja,
die haben mir das.
Mal kommen in schwarze Mannheim.
Ja, na klar.
Da trinken wir mal einen.
Sehr,
dann
sehr gerne.
Dann rufst du mich an.
Guck mal auf die Homepage. Ich bin nächste Woche in Mannheim oder übernächste oder so, wirklich.
Ja, da musst du mich unbedingt mal anrufen, wenn du ein Taxi brauchst abends.
Ja, das mache ich.
Da kriegst du auch Rabatt von mir.
Soll ich dir was sagen? Ich mach's sogar ohne Rabatt.
Das gibt es doch nicht.
Ja, du, dann schreib dir mal meine Nummer auf. Das ist mir jetzt scheißegal, ob da 3 Millionen Leute zuhören. Schreib mal auf.
Bitte.
Ich gebe sie dir mal durch.
Ja, ich schreibe.
Hast du Stift und Papier?
Stift habe ich ja, natürlich.
0163 70
ja
27 und 3 mal die 5, ganz einfach.
3 mal die 5, jetzt bin ich gespannt. Da rufe ich an, ich sag's dir.
Und was meinst du, Pedro, wie viele Menschen jetzt bei dir anrufen werden mit den Worten: Hallo, hier ist Roger Willemsen? Da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß, herauszufinden, welches der echte ist.
Genau.
Okay. Es klingelt auch schon, das Handy. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es jemand ist, der jetzt von der Sendung her anruft. Aber
ich bin's nicht.
Pedro, möchtest du das Buch von Roger Willemsen bekommen?
Ja, sehr, sehr gerne.
Dann bleib bitte auch in der Leitung, damit wir deine Adresse aufschreiben.
Und das finde ich ja obergeil. Gibt es da auch ein Bild von dem Roger drin?
Ja, natürlich.
Weil du hast ihn da jetzt so imposant beschrieben, große Erscheinungen und weißt du.
Das ist aber tatsächlich nicht gelogen. Wie groß bist du?
1,98.
Du bist sogar noch größer als ich. Ich bin schon 1,93.
1,98?
Ja. Pedro, bleib in der Leitung. Dankeschön.
Tschüss.
Alles Gute.
Ciao. Tschüss. Melde dich. Ciao. Ja.
Wenn du dich bei diesem armen Mann nicht meldest, wird er ein armer Mann sein.
Der ist gar kein armer Mann. Der war gut gelaunt, ja, der wurde immer heiterer.
Er wird jetzt überall rum erzählen, in 3 Tagen ruft mich Roger Willemsen an. Der wird alle Termine blocken, wird an diesem Handy sitzen, ja, und irgendwann nachts wird er ins Bett gehen und sagen, ist doch eine Flitzpiepe, der Willemsen.
Nein, das wird er nicht sagen, denn ich werde mich bei ihm melden. Ich glaube, es ist jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen, bin ich wirklich in Mannheim und in der Feuerwache. Und das ist grandios da. Ich mag die so gerne.
Ich will es glauben.
Bitte.
Lass uns noch mal ein bisschen über deine Reise zum Nordpol reden, weil das ist wahrscheinlich was die wenigsten Menschen jemals in ihrem Leben machen werden. Wie viele Leute waren mit dir zusammen auf diesem Eisbrecher?
Ungefähr 80.
80 Menschen.
Aus den unterschiedlichsten Nationen.
Waren sympathische Menschen dabei?
Es waren 2 hochtätowierte Schweizer dabei, die das Erbe von der Frau wirklich für diese Reise investiert haben.
Was kostet das denn?
Das darf ich gar nicht sagen.
Doch,
das ist monströs.
Aber ich möchte es gern wissen. Du hast es ja aus beruflichen Gründen gemacht.
Genau.
Die können wir nichts vorwerfen. Aber was zahlt man, wenn man zum Nordpol will? Ich habe überhaupt keine Größenvorstellung.
Das wird dich ungefähr 12.000 Euro kosten.
Ja. Wie lange ist man dann am Nordpol?
2 Wochen. Du reist 2 Wochen insgesamt von Murmansk aus. Also es gibt bestimmt andere Routen, aber das ist
also eine 2-wöchige Reise.
Das ist
eine
ungefähr 2-wöchige Reise, ja. Und du hast keinen Komfort. Du hast eine Küche, an der du dir den Magen während dieser Reise 2-mal wahrscheinlich so verdirbst, dass du dass du eigentlich im gastrischen Bereich größere Notstände zu vermelden hast. Aber
wie sieht denn Erbrochenes auf Eis aus?
Du beschreibst das als ein Cocktail. Du erbrichst dich nicht über die Reling.
Nicht.
Nein. Du stehst an dieser Reling und guckst wirklich 12 Stunden lang fasziniert auf diese Fläche. Eis. Und ändert sich unablässig, hat immer ein neues Gesicht, immer neuen Atem, immer neue Atmosphären. Der Horizont ist mal sichtbar, mal ist er völlig verschleiert. Die Sonne bricht mal durch wie durch einen Toaströster. Es wird nachts nicht dunkel und du gleitest dadurch. Es gibt nur dieses knirschende Geräusch und du hast das Gefühl, hier sind Menschen im Eis abgelagert, eingefroren, durch die Drift davongetrieben worden. Und wenn du am Pol bist, dann siehst du den Kapitän manövrieren, weil das ist ja kein fester Punkt. Es treibt ja alles. Das heißt, du musst diesen einen Punkt finden, wo du 90 Grad hast und dann schreien alle und dann trinkt man zu süßen Sekt und sagt, wir haben es geschafft und der Traum dieses Abenteuers ist zu Ende geträumt und du weißt ganz genau, nein, ich habe nicht träumen müssen. Ich habe ein Schiff bestiegen und bin angekommen und ich bin Gott sei Dank unter guten Bedingungen angekommen.
Aber jetzt sind da 80 Menschen, da wo sie hinwollen, am Ende der Welt, 2 Schritte weiter, ist ja praktisch wieder das Anfang.
So,
aber dann sind ja an diesem Punkt, du bist vielleicht der Einzige, der diesen Reflex nicht hat, aber die anderen 79 wollen doch alle Fotos machen sofort. Die wollen doch einen Beleg dafür haben, dass sie exakt am Nordpol waren. Da muss ein heilloses Durcheinander sein, ein Blitzlichtgewitter, ein fotografischer Gangbang.
Darauf bist du ja schon deshalb vorbereitet, weil jede Erscheinung eines Eisbären irgendwo ist eigentlich nur noch mit einem G8-Gipfel zu vergleichen, weil alle Teleobjektive reagieren sofort auf diesen Eisbären hin und es gibt auch erwachsene Familienväter, die plötzlich in ihre Kamera hineinreden und sagen, ein Eisbär nähert sich uns von links, er wendet sich mit seinem hauchenden Atem jetzt nach rechts. Und ich habe dann irgendwann gesagt, die Leute haben zu Hause nur noch Dinge von dem, was sie mit unbewaffnetem Auge nicht gesehen haben.
Ja, genau.
Denn wir, die beiden Schweizer und ich, waren fast die Einzigen, die überhaupt kein einziges Foto gemacht haben, keinen Film gemacht haben, nichts. Das heißt, wir haben immer geschaut. Und die hatten eigentlich immer nur das Festhalten dieser Bilder im Kopf. Und der Eisbär wurde erst ein persönlicher Eisbär dadurch, dass es ihr Eisbär war und sie den. Und dieses Herstellen von Besitzverhältnissen, das verdirbt aber viele Reisen. Also das verdirbt diesen panoramatischen Blick, den du haben kannst und der zum Glücklichsten gehört, was dir so eine Reise anbietet. Denn die Sensationen sind ja nicht so zahlreiche. Dann und wann gibt's mal eine Anlandung, dann kommst du auf irgendeine Polarstation, wo in den 30er Jahren ein paar Russen gesessen haben, die Schellackplatten im Eis zurückgelassen haben oder eine Kaffeetasse. Und das ist dann das Letzte, was dann noch wirklich materiell erhalten ist. Man darf nichts davon wegnehmen. Dieses ganze Gebiet ist ein riesiges Museum, dieses Franz-Josefs-Land. Und man muss sich das vorstellen, dass die Polarforscher dahin gegangen sind und haben nach den Stadtteilen von Wien die Inseln benannt und haben von allem gesagt, ich, wie der Hund, der überall sein Bein hebt und sagt, ich habe meine Losung hinterlassen.
Sind viele Tote im Eis? Weiß man das? Vermutet man das?
Das weiß man, ja. Sie treiben vorbei. Sie sind irgendwie, man hat immer über Stalingrad gesagt, dass das zu den schlimmsten Dingen gehört hat. Diese Bilder, wo eben die gefallenen Soldaten wirklich vom Eis bedeckt wurden und die zu sich zurückziehenden Soldaten sind über die im Eis eingefrorenen Kameraden gelaufen. Und dieses Bild ist mir immer in den Kopf gekommen. Ich habe niemanden gesehen, natürlich, bis auf diese eine Frau, die dort geborgen wurde. Aber man hat schon die Vorstellung, dass dieser Traum, den Pol zu erreichen, dass der so viele Menschenleben gekostet hat und unter solch bestialischen Umständen Menschen dort zum Teil Jahre in dieser Drift gewesen sind und von Halluzinationen getrieben wurden.
Ich stelle mir gerade vor, wenn du der Einzige warst ohne Fotoapparat, das ist ja so, wie wenn man der ist, der nicht trinkt. Wenn man abends mit ein paar Freunden wohin fährt, dann ist man ja automatisch der, der auch fahren muss. Warst du der, der 79 Fotoapparate gereicht bekam mit den Worten, Ora, mach doch mal ein Bild von uns. Und du ständig mit wechselnden Kameras immer wieder?
Nein, das nicht. Ich war schon mit den beiden Schweizern zusammen so ein bisschen wunderlich. Und die beiden Schweizer hatten eine tibetische Flagge mitgebracht, weil sie gerne wollten, dass der Dalai Lama seine Flagge am Nordpol hissen kann. Das fand ich sehr nett. Und das haben wir dann auch gemacht, die tibetische Flagge dort errichtet. Die
also ihr seid ausgestiegen?
Ja, wir sind dann ausgestiegen, ja, ja.
Also,
ja, ja.
Ich dachte, man hätte auf dem Schiff bleiben müssen. Nein, ihr standet dann
alle? Nein, wir standen alle auf dem Eis. Du müsstest Glück haben, genau am Nordpol zu stehen, denn da war das Eis zum Beispiel nicht sicher genug und die Scholle war nicht groß genug für das Boot. Also wir sind ein wenig wieder zurückgesetzt und dann wurden ein paar Wachen ausschwärmen lassen und die haben dann aufgepasst, dass keine Eisbären kamen, weil die auch hungrig sind und wir sind lecker. Und dann gibt es so ein Eisbad, wo ein paar entfesselte Koreaner plötzlich mit dicken Fettschichten in einen Eiskanal eintauchen und ein paar Meter paddeln und das ist dann die Polartaufe. Und die kommen dann raus und die dampfen dann und koreanisch.
Was hast du denn gemacht, während die anderen alle bemüht waren, die Eindrücke für die Nachwelt festzuhalten?
Ich habe geglotzt und mich beinahe in eine Küchenhilfe verliebt.
So was ganz Profanes.
Ja, es war ziemlich profan, es hätte überall passieren können. Aber es war wirklich, die psychologischen Verhältnisse sind auch so anders. Dann gab es eine Stehgeigerin und ihre Klavierbegleiterin dabei. Und die Geige war aber immer verstimmt und die spielte dann Evergreens. Und die haben mich so gerührt und ein Mann hat immer reingerufen und geweint dazu. Und irgendwie hatte man das Gefühl, das ganze Ambiente ist etwas aufgematscht und wird irgendwie auch menschlich konturlos und weich.
Warum war die Geigerin dabei, extra für diesen Moment?
Nein, die war dabei, weil sie für das abendliche Unterhaltungsprogramm zuständig war. Aber das war so hilflos. Die Bar war einen Meter lang und es standen drei Gläser Wodka dahinter. Und die Kabinen waren ärmlich und unbequem und sie hatten keinen Komfort. Und es war alles nur der Versuch, etwas zu machen, was touristisch war, was aber letztlich Expedition war. Es gab auch im Schiffsbau immer wieder Vorträge. Und dann hat man sich eben das Überleben der Rohrdommel an den Rändern der Zivilisation zu Gemüte geführt. Und das habe ich dann nie gemacht. Und irgendwann ist der Expeditionsleiter auch zu mir gekommen und hat dann gesagt, du machst alles richtig. Und das hat er nur geflüstert, weil das durfte natürlich keiner wissen, dass es hieß, das Beste, was du dort machen kannst, ist, steh an der Reling, shut up, erwarte kein Essen, erwarte kein Entertainment, verliebe dich nicht in die Geigerin, fahr zum Nordpol und belichte deine Netzhaut, basta.
Wir haben jetzt Karin am Telefon hier in der Late Line. Das Thema sind die Enden der Welt und ihr könnt gerne anrufen. Heute bitte unter der 0421, das ist die Bremer Vorwahl, und dann 246666, weil unsere Late Line Nummer heute Abend nicht funktioniert. Aber ruft bitte an, wenn ihr über ein Ende der Welt reden könnt. Das kann tatsächlich ein geografisches Ende sein, aber auch ein psychologisches, ein menschliches Ende. Karin aus Sindelfingen ist dran. Hallo.
Hallo, ihr zwei. Ich freue mich riesig, den Willensen haben wir im Fernsehen immer gesehen, wenn der kam.
Ach, ihr wart das.
Der war das. Ich habe was ganz Schlimmes. Für mich ist das was ganz Schlimmes, für meinen Sohn hoffentlich nicht. Der ist nämlich für mich am Ende der Welt.
Wo ist er?
Und war da in der Nähe von Patagonien in Argentinien, in San del Andes.
Da ist der jetzt oder da ist der hingezogen?
Jetzt schon seit Jahren ist der da und der will von denen genommen werden und die machen so einen Zirkus.
Jetzt
der hat ein Haus dort und möchte Fahrradtouren machen und wartet immer auf dieses endgültige Visum.
Aber warum sagst du, der will von denen genommen werden? Als was?
Aber weil ich das ganz schlimm finde. Bei uns wird jeder genommen und er hat immer noch kein festes Visum. Er muss andauernd immer irgendwo ausreisen.
Der muss immer wieder ausreisen.
Ah ja, sonst kann er ja nicht dort bleiben.
Aber der kann ja auf die chilenische Seite gehen.
Ja, er hat schon alles Mögliche gemacht. Er ist ja schon ein paar Jahre dort. Macht er auch. Ist ja, hat er auch gemacht.
Besuchst du ihn da?
Nee, ich nicht. Ich bin so eine Schwäbin, die nicht will. Mein Mann war jetzt einmal dort, aber ich will da nicht hin.
Warum denn nicht?
Nee, mich kriegt keiner weg. Nee, ich bin da echt altbacken.
Aber es ist nicht so, du könntest es körperlich, das wäre alles
kein Problem. Ja.
Also ist er denn mal wieder zurückgekommen zwischendurch?
Ja, muss er ja, weil er ja immer wieder sein Ding erneuern muss. Und jetzt habe ich richtig Angst, dass vielleicht das alles ganz noch schief geht. Das Hauswasser hat, er will irgendwas einkrachen. Das ist so am Felsen, also der wohnt wirklich am Ende der Welt. Ich möchte da nicht hin, ich habe es im Fernsehen mal gesehen, da kam es im Fox-Sender. Ich bin zu Tode erschrocken, also ich will da nicht hin.
Ich sag dir,
er wohnt wirklich am Ende der Welt.
Aber das ist eines der letzten Naturparadiese.
Da muss das Kind immer mit dem Fahrrad, weiß ich wie viele Kilometer, in den Kindergarten bringen, in die Schule. Und
ja, aber Sindelfingen ist ein gefährliches Pflaster.
Ja, bitte?
Sindelfingen ist ein gefährliches Pflaster.
Wenn er, für wen denn?
Wenn er da mit dem Fahrrad fährt, das ist auch nicht harmlos.
Deshalb ist er ja dort. Der ist die Welt gereist und hat sich diesen Ort ausgesucht.
Also ich verstehe den gut.
Ja, ich verstehe ihn heute auch. Die Nachbarn sind ein bisschen schuld. Die haben alles so, den Kindern machen es schwer hier. Hm. Du darfst dort nicht parken, das darfst du nicht. Dann hat er als 10-Jähriger gesagt, ich wandere aus oder werde Waldmensch. Und jetzt hat er das gemacht. Für mich ist es ganz furchtbar, wenn er jetzt auch noch ein Kind hat. Das ist ganz schlimm, aber was soll's? Er hat sich's ausgesucht und hat eine Freundin dazu, die da passt. Und was soll man denn da machen?
Da kann man nichts machen. Da kann man sich nur freuen, wenn es ihm gut geht. Und irgendwann wirst du vielleicht doch auch mal deinen Koffer packen und ihn da besuchen.
Ja gut, erwartet auf Leute von uns zum Radtouren machen. Und da kommen halt nicht viele hin, weil das wirklich am Ende der Welt ist.
Karin?
Das ist scheinbar ganz furchtbar. Also ich habe es gesehen, im Fernsehen ist echt übel.
Karin, soll ich dir mal was verraten?
Was?
Du wirst dich jetzt wundern. Auf der chilenischen Seite von Patagonien, da gibt es eine Straße, die geht endlos in den Süden. Und die endet wie an einem Fjord. Und du kommst dort an eine Straße, die heißt Otto-Übel-Straße.
Und
das war eine deutsche Siedlung von Schwaben. Und die sind immer noch da. Das waren sogenannte, ich glaube, Herrnhuter und so ein Orden. Und die haben immer noch ein Hotel Ludwig da. Und diese Frau von dem Hotel Ludwig ist eine Psychologin, die hört Mozarts Klarinettenkonzert. Die hat Sitzungen, psychologische Sitzungen da. Und du fühlst dich plötzlich wie in Sindelfingen. Wirklich. Ich kam da hin und habe gedacht, es kann nicht wahr sein.
Nein, ach, jetzt habe ich alles getan.
Sie will doch nicht.
Aber sie war fast schon so weit.
Ich hatte echt den Eindruck. Nie im Leben. Nein, da bringen mich keine 10 Pferde hin. Schon alleine der Flug und die Busreise. Also, dass mein Mann das überlebt hat, das kann ich heute noch nicht verstehen.
Du wirst ja Gründe gehabt haben, dass du ihn geheiratet hast.
Bitte?
Du wirst ja Gründe gehabt haben, dass du den Mann geheiratet hast.
Ja, aber ich bin ja schon so lange verheiratet, da war mein Mann so noch nicht. Ich bin schon eine alte Oma.
Das hört man aber nicht.
Doch, ich bin wirklich schon Oma.
Wirklich?
Doch. Echt ehrlich?
Karin,
mein Sohn wird bald 40.
Wenn du,
der andere ist schon tot, er wäre über 40.
Mensch. Wenn du selber schon Sindelfingen nicht verlassen willst, dann kannst du aber in Roger Willemsens Buch Die Enden der Welt eine Weltreise machen, ohne dass du Sindelfingen verlassen musst.
Ja, das macht mir Spaß. So was tue ich gerne.
Schicken wir dir gerne zu. Bleib bitte in der Leitung.
Oh, da freue ich mich riesig. Gut.
Tschüss, Karin.
Ja. Macht's gut. Ciao.
Ebenso. Tschüss. Tschüss.
Was sind das für großartige Anrufer?
Das ist ja unglaublich.
Das ist aber die Weltline. Ja, das ich habe erst verstanden, sie hätte gesagt Pädagogien.
Habe ich auch tatsächlich auch erst gedacht. Wo mag das sein?
Ja,
Pädagogien. Sicher nicht in Deutschland.
Aber die hatte so eine liebenswerte Stimme.
Wenn man die ganze Welt bereist, du warst ja nun auf 5 Kontinenten unterwegs. Zäsur an dieser Stelle. Wie viele Kontinente gibt es? Ist man sich mittlerweile einig?
Ich glaube, man sagt schon 5.
Ja?
Also ja, die Ozeanien würden vielleicht gerne noch, dass man das als extra Kontinent rechnet oder so, aber man sagt schon 5 Kontinente.
5, ne? Also warst du auf allen Kontinenten?
Ja.
Weil es gibt so unterschiedliche Angaben, ob es nicht doch 7 Kontinente sind oder 6 oder 5, aber bleiben wir mal bei 5. Hast du irgendwo Menschen getroffen, für die das Ende der Welt in Deutschland liegt?
Ja, das sagen die natürlich in Tonga, weil wir genau auf der anderen Seite sind. Aber es kommt auch vor, ich war zum Beispiel auf einer Straße, die mal von den Russen mitten in den Dschungel von Borneo gebaut worden ist. Und zwar verbindet die einen Nonnenort, der nicht besonders bedeutend ist, mit einem anderen Nonnenort, der noch viel unbedeutender ist. Und diese Straße ist umgeben von Tausenden und Abertausenden Quadratmetern von Dschungel, wo es nur Wasserstraßen gibt. Das heißt, auf dieser Straße gibt es, glaube ich, 6 Autos, die nie abgeschlossen werden, weil wenn sie geklaut werden, wo sollen sie sein? Entweder an der einen oder anderen Seite. Und ich bin die mal komplett runtergegangen, weil ich das so literarisch fand, diese 30 Kilometer, die der Russe, der Ivan, irgendwann dahin gebaut hat und dann wieder zurück. Und da bin ich Leuten begegnet, die wirklich gefunden haben, ich sei ein Alien. Also ich sei irgendwie ein Wiedergänger und auch weiß und also weißhäutig, das ist denen, ist man schon gespenstisch. Und ich hatte da eine Geschichte erfahren von einem Schweizer Prediger, der versucht hatte, die Sprache der Leute zu lernen, um sie zum Glauben zu bekennen und zu bekehren. Und der hat das nicht geschafft, weil er auch einen Schweizer Akzent hatte, auch in der dortigen Sprache. Und die haben den dann, als er in seiner Soutane im Urwald herumgeirrt ist und dann noch dazu weiß war, einfach gelassen, wo er war, weil sie gesagt haben, das ist ein Geist, wir dürfen den nicht aufnehmen und der ist da verhungert, also umgekommen. Gott. Das sind schon eigenwillige Existenzen, die sich dahin wagen. Und wir haben auch nur ein paar Exemplare unserer Spezies Mensch und deshalb müssen wir denen als die letzten Menschen vorkommen.
Warum wurde diese Straße gebaut?
Das kann dir keiner sagen. Jetzt sind sie dabei, sie auszubauen zu einem zu einer Achse quer durch den Kontinent Borneos, also des in diesem Falle des indonesischen Teils dieser riesigen Insel. Aber als ich da war, war sie wirklich ein abgeschlossenes Stück Straße und ich habe immer wieder gefragt, wozu ist sie da? Und sie haben gesagt, das können wir ihnen nicht sagen, das weiß keiner.
Wo endet sie denn?
Sie endet in einem Ort, der heißt Tankiling und das ist ein Dorf. Das sind ein paar Pfahlbauten, ein paar schwarze Schweine dümpeln im Wasser, ein paar Kinder schwimmen in Autoreifen herum und der Rest gehört den Schlangen und manchmal kommt auch irgendwie ein Krokodil vorbei und die Menschen wohnen zum Teil auf Bäumen oder Pfahlbauten und sind sehr freundlich. In den 50er Jahren gab es doch noch Menschenfresser und es gab die sogenannten Duguns, die Duguns, das sind so Medizinmänner und was ich sehr interessant fand, war, dass der Gouverneur, der gerade gestorben war, der hatte angeordnet, dass der Sarg, in dem er bestattet werden will, aus dem Holz eines Herzbaumes gemacht werden musste. Und Herzbäume sind Bäume im Dschungel, bei deren Pflanzung ein menschliches Herz in der Wurzel untergebracht worden ist.
Ein richtiges menschliches Herz.
Ja, ein wirkliches menschliches Herz. Und diese Bäume gelten als geweiht und dann sind sehr hochstehende Persönlichkeiten, die wissen dann ganz genau, wo im Dschungel solche Bäume stehen und lassen die fällen. Daraus wurde der Sarg gemacht. Derselbe Mann weiß aber, wie man einen Fotokopierer bedient. Also das ist nicht unser Glauben, Aberglauben, Wissen und Nichtwissen, sondern das Verhältnis zwischen diesen Bereichen ist völlig anders als bei uns.
Als du diese Straße lang spaziert bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hast du auch ein Dschungelbordell besucht.
Ja.
Auf Borneo.
Ja. Ich war.
Ich muss mir das vorstellen, ein Dschungelbordell.
Ja, das habe ich mir gedacht, dass du da wieder mit mir einkehren möchtest. Ja. Weil du würdest es von außen erstmal gar nicht erkennen, weil es eine kleine Baracke ist mit einer kleinen Veranda davor und da spielen 5 Frauen Mau Mau, weil sie sonst keine Kartenspiele können und trinken die Erdcola und warten darauf, dass irgendjemand vorbeikommt.
Wer soll denn da vorbeikommen?
Der Holzarbeiter. Da gibt's ja einzelne Holzarbeiter, dann kommt auch mal ein Mann mit einem Strohsack vorbei oder irgendwie.
Oder Roger Willemsen.
Oder ich komme halt
klopft
vorbei.
Klopft da an seinem Tag?
Klopfe an, ja, und dann sagen die, komm rein und dann setzt man sich hin, trinkt mit denen Diät-Cola, spielt sogar Mau Mau, zur Liebe bin ich nicht tauglich, was das angeht und ich habe auch das nicht versucht. Das sind auch Orte, da kannst du dir alles vorstellen, aber keine Lust. Und die Frauen können das auch nicht. Also die halten sich da auf. Also ich glaube, die wären sehr erstaunt, wenn ich sagen würde, jetzt fällt mir noch was ein, was wir machen können.
Also, bist du denn sicher, dass es ein Bordell war?
Ja, das habe ich mir dann später bestätigen lassen. Und ich denke, das sind so urliterarische Orte. Wenn ich jetzt daran denke, dieser Ort könnte immer noch existieren. Sie könnten immer noch dort sitzen und empfangen. Und es hat auch irgendwas gerumpelt hinter einer Stellwand, wo ich mir dann gedacht habe, das muss ein schwarzes Schwein oder ein Freier sein. Aber es war so komisch, wenn man das so erzählt hat.
Oder jemand, der beim Mau Mau spielen so richtig die Sau rauslässt.
Ach, das ist möglich.
Es gibt ja sehr engagierte Mau Mau Spieler.
Ja, ja.
Wenn du zum Beispiel darüber erzählst, Dschungelbordell, Borneo, Wenn du das erzählst, fühlst du dich dann wieder so, als wärst du da? Kannst du noch Gefühle aus diesem Erlebnis hervorrufen oder ist es, als würdest du über ein fremdes Ereignis sprechen?
Nein, das ist ein Phänomen. Es ist wirklich so, du gehst in der Erinnerung in die Ursituation zurück. Du gehst nicht in den Text. Ich weiß den Text häufig gar nicht. Manchmal sprechen mich Leute auf Details im Text ein, an wo ich dann denke, ach ja, steht ja im Buch. Aber ich muss viel mehr in die Ursituation. Ich sehe mich wirklich auf dieses etwas von der Straße zurückgesetzte Häuschen zugehen und ich sehe die Frauen mich ansehen und ich sehe diesen einen hochgeklappten Oberschenkel, der wie ein Sack Leber auf dieser Veranda ausgebreitet wurde und die Frauen mit einem Charme und einer Freundlichkeit und einer Arglosigkeit mir begegnen. Und das hatte so was Heidnisches, Gelassenes, Unschuldiges. Ich könnte dir diese Atmosphäre ziemlich genau beschreiben. Ich könnte dir sagen, dass es da eine Plantage von Trockenananas drumherum gegeben hat, die auch, weil der Boden zwar unheimlich opulent scheint, denn man hat so eine unglaubliche Vielfalt von Pflanzen auf den Märkten. In Wirklichkeit ist die Qualität des Bodens bei 2 von insgesamt 10 Gradstufen. Das heißt, es ist fast der unfruchtbarste Boden, eine Stufe über dem Strandboden. Und zwar deshalb, weil im Dschungel alles über Symbiosen stattfindet. Das heißt, es findet in der Luft statt. Austausch, Symbiosen, parasitäre Verhältnisse. Nimm zum Beispiel ein Beispiel, der Orang-Utan baut sich sehr hoch Nester in den Bäumen. Und der entleert sich in diesen Nestern und er nimmt auch die Abfälle seiner Früchte, die er isst, tut er da rein. Und so fangen plötzlich in 30 Meter Höhe an, einzelne kleine Habitate zu wachsen, zu wuchern, sodass du mitten etwas, was wir noch nie gesehen haben, hier mitten unter dem Firmament plötzlich riesige Sträucher und neue Büsche kommen siehst und so etwas. Und da die Fruchtbarkeit liegt eben viel mehr da, aber sie liegt nicht in dem eigentlich armen Boden.
Was für eine Geräuschkulisse hat man da?
Du hörst leider viel das Brennen des Dschungels, weil du siehst die Schulkinder, die mit Taschentüchern vor den Mündern Fahrrad fahren und zur Schule fahren, hoffen, dass ihr Lehrer gekommen ist. Der Lehrer kommt häufig nicht, weil er sehr wenig Geld verdient und der muss lieber Trockenreis anbauen oder eben diese Trockenananas. Das sind Zwerg-Ananas-Pflanzen, die eigentlich nur 2 Jahre lang angebaut werden können und dann ist der Boden so erschöpft, dass die wieder weiterziehen. Deshalb ziehen die Siedler eben häufig mit den Leuten der Brandrodung. Dann hörst du das Schlagen der Steinäxte. Das ist eigentlich das ursprüngliche Gerät, aber auch Motorsägen gibt es da inzwischen. Und wenn das nicht hörbar ist, dann ist wirklich dort nur so eine Art Brüten dieser Vegetation. Mhm. Also ein Geräusch aus Vogelstimmen, aus Tiergeräuschen, aus dem Brüllen von irgendwie fernen, manchmal wirklich den Menschenaffen, also in dem Fall den Orang-Utans. Der Orang-Utan ist unheimlich zerstörerisch, wirkt so. In Wirklichkeit gibt er Signale ab, indem er permanent Strünke auf den Boden schmeißt und dann wird das Männchen auf die Weise sein Revier abstecken. Und der Orang-Utan ist, wie mir die größte Orang-Utan-Forscherin der Welt, die da im Camp hat, erzählt hat, wahrscheinlich das einsame Tier in der Natur, der männliche Orang-Utan. Sie sagt, sie hat in 30 Jahren, ich glaube, 3 Begegnungen zwischen männlichen Orang-Utans in der Natur erlebt. Und wenn wir dann in unsere Zoos gucken und sehen, da sind dann die zu 2 auf 8 Quadratmeter oder so, dann hat man eine Vorstellung davon, wie naturentfernt das ist, wie die gehalten werden.
Aber wenn er mal Lust hat, dann geht er ins Dschungelbordell.
Wenn er Lust hat, das, ich bleibe dir diese Antwort, diese Frage, die keine war, nicht schuldig. Ich habe dann in der Hängematte unter den Bäumen gelegen und so Protokolle hergestellt und dann für diese Orang-Utan-Forscherin. Und dann schreibst du da wirklich rein, 7.20 Uhr steht auf, 7.30 Uhr vergewaltigt sein Weibchen, 7.40 Uhr nimmt Blätter von sowieso, wechselt den Baum, macht das und das. Und das ist wirklich, ich habe auch einmal im Lager, ich habe dann in so einer Baracke gewohnt und ich habe im Lager mal erlebt, wie ein Orang-Utan unter einer der Hütten eine dieser Frauen an sich genommen hat auf die brachialste Weise und die hat missvergnügt dabei geguckt und hat es geschehen lassen. Also ich hoffe, niemand ist geschockt davon, die Natur ist so.
Was für eine Frau hat eine Orang-Utan-Frau?
Ja,
dachte gerade. Okay.
Aber die machen auch alles nach. Du musst dir vorstellen, da ist ein Baum auf dem Wasser und der ist festgebunden. Und ich habe morgens um 4:30 gesehen, wie einer dieser Orang-Utans hingeht und bewegt den Einbaum auf dem Wasser und sieht, aha, der bewegt sich. Warum bewegt er sich nicht weiter? Weil er angebunden ist. Dann dröselt der den Knoten auf, der setzt sich in den Einbaum rein und paddelt alleine diesen Fluss runter. Und dann hat er irgendwann so viel Wasser im Boot, dass das Boot untergehen will. Dann bringt er diesen Einbaum an den Rand und verlagert das Gleichgewicht des Bootes so, dass das Wasser wieder ausgeschüppt wird und kann sich wieder reinsetzen und kann weiterfahren. Das ist von einer solchen Raffinesse. Und zwar nur durch Kopieren dessen, was bei uns gesehen wurde und durch das, also wir möchten wirklich sagen, logische Denken, dass einem sagt, machst du das, dann wird das Wasser das Brot verlassen und so. Und am Ende hat er diesen Einbaum versenkt und die Arbeiter, die Holzarbeiter, die haben dann in dem Camp 2 Tage gebraucht, um rauszufinden, wo dieses Boot lag. Das war kostbar.
Jetzt haben wir Gerd aus München am Telefon in der Late Line. Ich sag's nochmal für die, die von Anfang an gehört haben, Roger Willemsen ist heute da. Das Thema sind die Enden der Welt, so heißt auch sein Buch, das in dieser Woche erscheinen wird. Und wir interessieren euch uns natürlich auch ein bisschen für eure Enden der Welt. Gerd, was ist dein Ende der Welt?
Hallo, guten Abend, ich grüße euch zwei.
Guten Abend.
Also den Roger Willemsen kenne ich ja schon viele, viele Jahre und zwar saß er bei mir mal im Flugzeug daneben, als wir von der Funkausstellung zurückgeflogen sind nach München. Und dann kenne ich ihn auch vom Fernsehen her, als er bei Premiere 01379 da immer wieder diese Talkshow um 7:30 hatte.
Enorm, ja.
Wie lange ist das eigentlich her? Das sind noch 20?
91.
Richtig. Aber ich will auf das Thema mal kommen. Und zwar ist ja interessant, Roger, was du eigentlich in deinem Leben schon erlebt hast. Wir haben ja alle eigentlich nur das eine Leben, aber ich glaube, du hast 2, 3, 4 Leben.
Ja, ich habe irgendwie gedacht, wenn ich es schon nicht verlängern kann, muss ich es verdichten. Das heißt, ich muss so viel wie möglich machen und so viel wie möglich in die Zeit packen.
Aber wenn du durch diesen ganzen Erdball schon zu Fuß oder zu Wasser oder zur Luft schon gegangen bist, weißt du manchmal, wenn du morgens aufwachst, wo du eigentlich bist?
Weißt du, am allerschlimmsten ist es auf Tournee in Deutschland. Ich bin mit wirklich, du bist an bestimmten Orten so oft gewesen. Ich war vor einiger Zeit, bin ich mit Dieter Hildebrand, mit dem ich mit einem Programm unterwegs bin, komme mit dem in ein Hotel und sage zu ihm, Mensch Dieter, endlich bin ich mal in einer Stadt, wo ich noch nie war. Geh an die Rezeption, sagt die Rezeptionistin, und Herr Willemsen, immer noch dieselbe Adresse? Und ich war so blamiert.
Ja, ich habe dich am Wochenende jetzt bei Dieter Haller von meinem Geburtstag, da warst du auf der Bühne gewesen.
Das
habe ich dich seit längerem wieder mal gesehen.
Mensch, deinem Auge entgeht aber auch nichts.
Du musst du bist schon eine sehr seltene, aber eine sehr interessante Person. Aber
danke.
Der Grund meines Anrufes ist ein anderer. Ich hatte vor 1,5 Jahren, jetzt ist es ein bisschen traurig, ist mir auf der Autobahn, auf der Rückfahrt nach München ein Geisterfahrer entgegengekommen. Das heißt, da waren 2 drin. Und ich habe sie leider nicht mehr ausweichen können. Und 3 Meter weiter ging das habe ich alles erst später erfahren, ging 3 Meter weiter die Böschung nach unten. Und gerade unten war auch eine Eisenbahnlinie und da sind so eine Stromkabel. Und diese 3 Meter, ihr könnt ja mal aufstehen und geht mal 3 Meter im Studio, dann wisst ihr, was also 3 Meter ist. Und da wusste ich habe nur das eine Leben, diese 3 Meter haben eigentlich mir ein zweites Leben gegeben. Da wusste ich damals noch nicht. Jetzt viel, viel später erst ist mir das durch den Kopf gegangen, was eigentlich 3 Meter bewirkt haben, dass das Leben zu Ende ist oder dass es nochmal beginnt.
Das heißt, Gerd, du bist die Böschung runtergefahren und die Drähte von diesem Strom haben dich festgehalten. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Nein, anders. Ich bin gefahren. Mhm. Und zwar, ich bin als Beruf bin ich Disponent und habe aber für einen erkrankten Kollegen bin ich da eingesprungen, habe bei einem Kunden etwas in der Nacht holen müssen und bin wieder zurückgefahren mit dem Auto. Mhm. Und in einer Kurve, ich war ganz allein auf dieser Autobahn, komischerweise denke ich, wie ist denn das möglich? Ist auf der Gegenseite etwas passiert und in dem Moment kam mir gegenüber ein Schatten, das konnte ich gar nicht so schnell begreifen. Ich habe gedacht, das wäre ein Reh oder irgendetwas. Und da hat es nur noch einen Knall gegeben und einen Dreher und ein Überschlagen. Und als ich dann wieder zu mir kam, habe ich gedacht, was war das denn? Steigst du mal aus dem Auto aus? Das ist doch gar nicht möglich. Und dann sah ich diese Tragödie. Beide haben es leider Gottes nicht geschafft. Und ich habe ein Glück gehabt, durch das Überschlagen bin ich 3 Meter vor der Böschung, die 150 Meter nach unten ging und unten war eine Bahnlinie mit diesen Drähten. Um das mal zu erklären, also es haben genau 3 Meter gefehlt, sonst wäre das Leben zu Ende gewesen. Und mir ist das erst deshalb bewusst geworden, man holte dann Rettungswagen und bei Toten kommen ja auch Gutachter und Staatsanwalt. Und während ich so ein bisschen abseits auf so an der Böschung sitze, sagt der Gutachter und der Staatsanwalt, Mensch, der hat aber Glück gehabt, guck dir das mal an, diese 3 Meter, den hättest du dort unten verbrannt und den hätten wir dann auch dort rausgezogen und merkte gar nicht, dass ich eigentlich so abseits dort stand und das mitgehört habe. Und da war mir bewusst, um Gottes Willen, was hast du nur für getan und was hast du nur für ein Glück gehabt.
Und sag mal, hast du jetzt eine Schlussfolgerung daraus gezogen?
Ja, ja. Ich lebe von dem Moment dann. Ich freue mich, wenn ich morgens wach werde, ich höre die Vögel zwitschern. Oder ich freue mich, wenn ich irgendjemand helfen kann. Ich fahre zum Beispiel gar keinen privaten PKW mehr. Also das mache ich überhaupt nicht mehr. Nur ab und zu mal, wenn ich jemand aushelfen will oder es kommt jemand und sagt, komm Gerhard, kommst du mal mit, dann mache ich das. Aber auch mein Leben hat sich vollkommen anders gestaltet. Ich bin viel, viel freundlicher zu Menschen geworden. Ich gehe auf keine Konflikte mehr ein, also weil ich genau weiß, das Leben kann von heute auf jetzt zu Ende sein.
Gerd, wenn man einmal so einen Schutzengel hatte wie du, denkt man dann nicht manchmal darüber nach, vielleicht ist das jetzt verbraucht? Also wie oft im Leben passiert einem, dass ein Schutzengel einem so das Leben rettet? Macht dir das eher Angst oder bist du ein bisschen unerschrockener, weil du...
Also ich sage mal so, ich wusste gar nicht, dass ich so eine starke Psyche hatte. Man wollte mich ja da zu solchen Leuten schicken, mit denen man reden soll. Und das habe ich überhaupt nicht gemacht, sondern ich habe erst eine Woche später, ich meine, ich kann das jetzt sagen, jetzt hören ja viele zu, jetzt kann ich es ja sagen, als Mann habe ich gedacht, macht man das nicht, aber ich habe jede Nacht geweint, weil ich gedacht habe, wie ist es möglich, dass dir das passiert ist? Mhm. Und warum bist du nicht irgendwo 5 Minuten später oder eher weggefahren? Wie ist das möglich, dass es in Deutschland so einen Knall, so einen Moment gibt, dass einer von A und der andere nach B fährt? Und genau in dieser Sekunde, an dem Tag, in dieser Nacht auf dieser Autobahn, es zu so einer Tragödie kommt. Und da habe ich mir überlegt, nicht warum ich, sondern warum bin ich diesen einzigen Vorwurf mache, warum bin ich nicht 5 Minuten später oder eher irgendwo weggefahren? Dann wäre ich diesen Menschen nicht begegnet. Das Schlimme ist ja noch daran, das waren 2 sehr junge Menschen gewesen. Und als ich dann auch erfuhr, dass die aus Amerika waren, das waren 2 GIs gewesen und die waren noch ganz jung gewesen, habe ich überlegt, ich kannte diese Menschen gar nicht. Welches Recht habe ich, dieses Leben zu zerstören? Und das hat mit mir in meinem ganzen Kopf eine Entwicklung vorgemacht, wo ich sagte, ich habe nur das eine Leben und genieße das Leben, sei freundlich, sei ehrlich, sei fair. Und wenn es nicht geht, die Menschen sind ja nicht leider Gottes immer alle freundlich, fair und ehrlich, dann geh weg. Dann suche diesen Konflikt gar nicht.
Könnte man also tatsächlich sagen, das sagt sie immer so leicht hin, dass alles Schlechte, was einem widerfährt, auch was Gutes hat. Würdest du tatsächlich dann von dir sagen können, dieses sehr, sehr schlimme Erlebnis hatte doch auch was Gutes?
Ja. Also man hat gegenüber das eigene Leben und das Leben der anderen einen ganz anderen Bezug. Ich kann mich erinnern, als der Roger Willemsen mal die beiden Zwillinge, die an dem Kopf dort, da hat er auf Premiere die mal interviewt, die am Kopf, Roger, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die waren am Kopf zusammengewachsen. Da habe ich mir überlegt, was für ein Schicksal. Aber die haben dort jede Frage mit einem Lächeln beim Roger beantwortet. Roger, kannst du dich noch entsinnen?
Weiß ich noch, stimmt.
Mit einem Lächeln beantwortet und habe ich gedacht, welche Schicksal, die sind aber, ich glaube, vor einigen Jahren verstorben beide. Dann habe ich überlegt, aber die haben so über das Leben offen und ehrlich gesprochen, obwohl sie aneinander gekettet waren mit ihrem Körper zusammen. Und der Roger hat das so hingenommen, als wären es 2 verschiedene Menschen. Und das hat, so eine Entwicklung macht man einfach mit. Nur ich habe mir immer die Frage gestellt, wie ist das möglich? Du fährst, ich sage mal, von Bremen nach München. Und von Bremen nach München braucht man ja eine gewisse Zeit. Wie ist es das möglich, dass dann jemand in Hannover genau an diesem Zeitpunkt dir entgegenkommt?
Natürlich.
Oder ein Beispiel, wir hatten heute hier in München hatten wir dieses große Prozess mit dem Brunner. Ne? Da frage ich mich, wie ist das möglich, dass so etwas passiert? Das sind alles so Entwicklungen, wo ich sage, ja, aber die Welt, der Roger hat das ja gut gesagt, die Welt besteht nun mal nicht nur aus Sonne und aus Regen und aus Licht und aus Schatten und die Menschen sind genauso.
Gerd.
Und der Roger hat ja auch eine ganz andere Weltanschauung, weil er durch so viel Erdteile und Kulturen wandert und sich das anschaut. Alleine jetzt, wo ich gehört habe, wo er diese Frau dort gesehen hat, die da mit voller AIDS war und trotzdem da noch als Prostituierte dort angeboten wird. Wie schrecklich ist das? Also ärmer geht es doch eigentlich gar nicht.
Das stimmt.
Gerd, dürfen wir dir, ich sage immer wir, als hätte ich irgendeinen Anteil an dem Buch, aber ich bin der es in die Poststelle bringt.
Genau.
So, dürfen wir dir das Buch von Roger Willemsen zuschicken?
Ihr dürft nicht. Ich bin richtig glücklich darüber, dass ich durchgekommen bin und dass ich da wieder mal eine Chance habe, von Roger irgendetwas in den Händen zu halten. Und Roger, dir muss ich mal ganz ehrlich sagen, du fehlst eigentlich auf dem Bildschirm. Es sind so viele Verrückte auf dem Bildschirm, die dort nichts zu suchen haben. Aber dass man dass du nicht wieder dort irgendwo eingestiegen bist, wo du mal aufgehört hast. Du hast hier das mal auch mal mit der Sandra Maischberger gemacht dort und viele, viele andere Sendungen, dass man dich im ZDF oder wo auch immer dort nicht mehr zurückholt, kann ich nicht verstehen. Oder du hast wahrscheinlich so eine große Gehaltsstufe, dass das der Öffentlichkeit nicht mehr bezahlen kann.
Nein, danke, ich weiß es zu schätzen, aber das war ein freiwilliger Ausstieg. Und
ja, das weiß ich ja. Du hast das mal in Diskussion hast du das mal gesagt, aber es ist schade, sowas wie dich gibt es ganz, ganz selten, eigentlich fast gar nicht mehr.
Ich weiß es zu schätzen, danke Gerd.
Gerd, danke für den Anruf.
Herzlichen Dank.
Bleib dran, damit wir die Adresse aufschreiben können.
Und alles Gute, Roger.
Danke ebenso.
Pass gut auf dich auf.
Mach ich, danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Da sagt Gerd was mir jahrelang durch den Kopf ging. Als mein Bruder 91 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, Motorradunfall, da habe ich genau das gedacht. Ja. Vor meinem inneren Auge war immer dieses Gefühl, da verabschiedet sich dieser LKW-Fahrer, der letztlich meinen Bruder, weil er ihm die Vorfahrt genommen hat, totgefahren hat, irgendwann morgens sein Haus, vielleicht einen Tick früher als sonst, weil er aufs Frühstück verzichtet hat, zieht seinen Mantel an oder was er halt für eine Jacke anhat, geht zu seinem Auto. Zeitgleich hat man dann immer diesen anderen Film, wie mein Bruder also wirklich so seinen Motorradhelm aufsetzt. Ja. Und dass das dann alles wirklich so sekundengenau abläuft, dass die beiden sich treffen und die Welt aus den Angeln gehoben wird, das ist gleichermaßen erschreckend wie faszinierend. Und ich denke bis heute, obwohl es ja wirklich viele Jahre her ist, wenn man mal überraschend eigentlich schon in der Tür steht und doch nochmal zurückgeht wegen irgendwas, wer weiß, ob dir dieses Zurückgehen nicht ganz oft schon das Leben gerettet hat.
Das ist nämlich die Kehrseite auch zu dem, was Gerd sagt, dass wir ganz oft auf demselben Wege unserem eigenen Ableben entgehen.
Ja, es ist
weil
so,
weil
ne?
eben einmal abgehalten werden, einmal eine andere Wendung nehmen, der Kellner an den Nachbartisch geht und nicht zu uns zuerst kommt zum Kassieren oder so.
Das ist beängstigend und spannend zugleich, finde ich, diese Vorstellung. Mhm. Ich wollte unbedingt oder will unbedingt noch erfahren, deine Erfahrung mit dem Opium. Du hast in Thailand Opium geraucht, weil du das unbedingt machen wolltest.
Ja.
Erstens möchte ich gerne wissen, warum wolltest du das unbedingt machen und wie war's?
Also das eine war das sogenannte Golden Triangle, was also oben im Norden Thailands ist, auf der Grenze zu Laos und Burma. Und da war eigentlich der Impuls der, dass ich in einem ja fast Naturvolk-Ensemble mich bewegte und da wird Opium sogar erlaubterweise angebaut, weil es Teil der Medizin ist und Teil des Kultus ist. Das führt dazu, dass die Lebenserwartung statt bei 45 Jahren, wie in den meisten Teilen Thailands, da oben plötzlich bei über 70 liegt. Allerdings ist der Suchtcharakter ganz stark bei Opium. Also das ist die Droge, von der ich sagen würde, ich wäre wahrscheinlich von der abhängig, wenn es die hier dauernd gäbe. Die entwickelt einen immensen Sog. Das Schöne an Opium, und ich will das nicht verherrlichen, jeder muss selber wissen, was er macht, entscheidend ist dabei immer, dass man lernt, was der Kopf kann. Das habe ich für alle Zeiten gelernt. Ich habe das einmal rauchen können und während ich hier sitze, kann ich sagen, und das ist 25 Jahre her, während ich hier sitze, kann ich genau sagen, was es für einen Effekt gehabt hat. Nämlich du liegst in dieser Hütte, du kannst plötzlich die Höhe des Himmels spüren, du kannst die Temperatur der Luft auf der Haut spüren. Du hörst jedes Geräusch im Wald. Mit jedem Pfeifchen, das du rauchst, wird der Rausch ein wenig höher. Aber er wird nicht größer als das, was du gerade erreicht hast. Du musst also nicht Angst haben, dass du überfallen wirst. Es wird nicht aggressiv. Es sind keine Halluzinogene. Du hast nicht plötzlich Gesichter in den Bäumen. Du fängst an und kannst deine Intelligenz auf etwas lenken, wie zum Beispiel deine Volksschule. Und plötzlich weißt du, wie die Kinder hießen, die um dich rum saßen. Michael Schlobum, Jörgi Longwitz, Anita Heister, Monika Schmitz, Dorothee und so weiter. Und du weißt plötzlich, wie das Kleidchen roch des Mädchens, was neben dir saß. Und du kannst so tief in deine Erinnerung einsteigen, mit aller Sinnlichkeit. Du fängst auch an zu lächeln zum Beispiel, sodass du das Gefühl hast, die Mundwinkel sind jenseits des Gesichtes. Du kratzt dir den Bauch und findest das wahnsinnig originell, dieses Gefühl der Selbstberührung dabei. Am nächsten Tag sagt dir der Mediziner, man, das ist das Üblichste, das machen alle.
Am Bauch kratzen?
So. Ja, den Bauch sich kratzen. Und dann war es wirklich so, dass ich in allerletzter Konsequenz meine, das sage ich jetzt völlig wertfrei, meine Intelligenz, also der Apparat, der mich irgendwie mein Zentralrechner ist, den sah ich wie ein Modul unter mir. Und zwar wie ein chemisches Modell. Und ich habe gedacht, du bist nicht intelligent, sondern du hast Angst. Und du wirst durch Angst zusammengehalten. Und die Angst, die leitet bestimmte Wahrnehmungsinhalte von A nicht nach B, sondern A nach A'. Und A' geht nach B' und geht nach B. Das klingt originell, ist aber eigentlich der stereotype Weg deines Gehirns. Und als ich dann in der Anschauung dieses Modells erstarrt war, dann tauchte ich nach 7 Stunden aus diesem Rausch wieder auf. Das Angenehme war nur, ich hätte zu jedem Zeitpunkt vollkommen so mit dir reden können, wie ich jetzt mit dir rede. Ich hätte sofort mir die Bewusstheit zurückgeben können. Und nur wenn ich jetzt angefangen hätte zu schreiben zum Beispiel, dann wäre meine ganze Aufmerksamkeit auf der Kugelspitze gewesen und ich hätte die Welt dort nicht mehr gefunden, sondern ich hätte sie da verfolgt oder so. Und das alles natürlich unter den Bedingungen eines, das muss man wirklich sagen, eines Naturvolkes, das in Pfahlbauten lebt und völlig für sich und abgeschlossen ist.
Aber wie hast du es denn geschafft? Du beschreibst das ja fast so, dass man Lust bekommt, dorthin zu reisen und mal Opium zu rauchen. Wie hast du es denn geschafft, das nicht zu wiederholen? Also wenn man so eine Erfahrung macht, die ja interessant, fast lustvoll war, ist doch immer die Gefahr da, dass man sagt, das mache ich nochmal.
Ich glaube, dass das heute nicht mehr geht. Es ist auch Opium vom Handel so weit ausgeschlossen, weil es, glaube ich, sehr kompliziert ist, es zu transportieren. Es existiert hier nicht auf dem Drogenmarkt. Und ich muss auch sagen, ich habe so etwas eher genommen, jetzt ganz pompös gesprochen, wie ein Sakrament. Also wie etwas, das du einmal wie ein Teil einer bestimmten Offenbarung machst und sagen kannst, oh, jetzt weiß ich, ästhetisch kann sich die Welt so und so verändern. Sie ist auch sehr gut in dem Zustand, sie ist sehr sinnlich, du wirst auch sehr gütig dabei, du bist sehr philanthropisch, du magst die Menschen. Es hat was Zugewandtes, was sehr Freundliches und es gibt nichts daran zu dämonisieren. Die Dämonisierung hätte ein Recht, wenn ich 40 Pfeifen am Tag rauchen würde und nicht davon loskäme und hohlwangig würde. Wenn du mich noch einmal genau anguckst, kannst du sagen, nein, die Gesichtsfarbe ist auch um diese Zeit noch gut und hohlwangig ist er nicht.
Das ist das letzte Adjektiv, was mir einfallen würde.
Das ist eine große Unverschämtheit, was du jetzt gerade gesagt hast und gegen die hilft mir auch kein Opium. Aber trotzdem, man soll sich irgendwie klar machen, dass das Erfahrungsräume sind, die man betreten kann, die ich auch, wenn ich Glück habe, genau genug beschreiben kann, um zu sagen, ah, so könnte es sich anfühlen.
Aber ist das nicht das Erschütternde, dass man diesen Zustand, dass man das nicht so hervorrufen kann ohne Hilfsmittel? Schon gar nicht ohne illegale Hilfsmittel?
Genau, ich bin froh, dass du das sagst, weil nämlich diese populäre Weise zu sagen, ja, das kann ich auf natürliche Weise, da muss ich nur schnell die Treppe rauflaufen oder ich kenne meine Natural Highs oder so. Das sind andere Zustände. Das Gehirn hat unglaubliche Möglichkeiten, Zustände, Glückszustände, sinnliche Zustände auszuschütten. Und die Drogen haben schon eine sehr unterschiedliche Charakteristik. Marihuana hat einfach eine andere Charakteristik als Opium es hat. Und Opium ist eine klare, ist eine sehr pflanzliche, eine sehr gut schmeckende, sehr geistige Droge eigentlich. Aber wie gesagt, wir machen jetzt die Klammer zu, weil hier besorgte Mütter sagen werden, wie kann man darüber so reden? Was ich nur sagen will ist, und das hat ja eine Riesentradition, es gibt in der Literatur viele Bücher schon aus dem 18., 19. Jahrhundert, wo das ungemein beschrieben wird. Bis zu den 20er Jahren war in jedem Hustensaft Opium drin und die halbe Jahrhundertwende hat sich schwerstens bedröhnt, glaube ich, ohne es richtig zu merken. Aber was ich nur sagen will, ist, es lohnt sich, so wie wir auch ein Picasso als eine Abbildung von der Wirklichkeit erkennen und dann etwas dagegen halten, was Spitzweg heißt und sagen, beides bildet Wirklichkeit ab, so kann ich auch sagen, auch der Zustand dessen Menschen, der durch die Augen des Opiums geguckt hat, sieht etwas Authentisches.
Aber warum kann das Hirn solche Sachen und ruft es eigentlich nie ab?
Ja, das ist die Frage. Also ich glaube, dass das Gehirn in bestimmten Zuständen wie der Begierde Bilder erzeugt, der Angst Bilder erzeugt, die von dem abweichen, was wir gerade jetzt miteinander erleben. Uns erscheinen Menschen in der Sympathie anders, als sie uns in der Verlegenheit oder in der Furcht erscheinen. Und ich weiß, die ganze Geschichte der Malerei ist eigentlich nur plausibel, wenn man davon ausgeht, dass unterschiedliche Köpfe unterschiedlich sehen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass bei Giacometti, der diese überlangen, für uns überlangen, schmalen Bronzeskulpturen in die Welt gebracht hat, dass der zu seinem Biografen sagte, verzweifelt, während er versuchte, ihn zu zeichnen, sagte, warum kann ich nicht wenigstens das malen, was ich sehe? Mhm. Und dann guckt man diesen Giacometti an und sagt, sag mal, hör mal, das wirst du doch wohl nicht gesehen haben, der ist nicht so schmal, der ist ja hohlwangig wie der Willemsen, so sagt man sich in dem Augenblick. Ne? Und das hat nichts mit dem zu tun, was wir realistisch nennen. Auch ein Bild von Munk, wenn der ganze Raum blau ist, ist ihm so erschienen. Es geht wirklich in der Kommunikation auch darum, klarzumachen, wie uns etwas erscheint, nicht wie es ist.
Aber all diese Maler haben doch Drogen genommen.
Einige von denen haben auch Drogen genommen und einige haben sich auch heruntergehungert und manche haben nur am Hustensaft geschnüffelt.
Martin aus Leipzig ist am Telefon hier in der Late Line. Ich sage nochmal die Nummer 0421 246 666. Heute mal eine andere Telefonnummer, weil die typische Late Line Nummer leider heute ausgerechnet nicht funktioniert. Martin, guten Abend.
Hallo. Ja, schönen guten Abend.
Was ist dein Ende der Welt?
Mein Ende der Welt habe ich erlebt in Neumarkt in der Oberpfalz im Bayerischen Wald. Wir bewandern, also ein paar Freunde von mir und ich, wir bewandern an Ostern immer die deutschen Mittelgebirge. Und vor einigen Jahren war der Bayerische Wald dran und wir treffen uns dann immer dort an dem Ort, weil wir kommen von vielen, wir sind über die Republik verstreut. Und als ich dort ankam, war ich der Erste und ich wusste, in einer halben Stunde müsste der andere zukommen, habe mich in die Bahnhofskneipe gesetzt und ein Bier getrunken. Und nach dem zweiten Bier wurde ich langsam nervös, weil der Zug eigentlich hätte schon kommen sollen. Und irgendwann wurde ich dann von drei Herren an ihren Tisch gewunken. Der eine sah aus wie der Gitarrist von Metallica, Kirk Hammett. Der andere wie der Bruder von Fritz und Elmar Wepper. Und der letzte wie der verschollene Enkel von Adolf Hitler. Und das war schon sehr suspekt, aber ich fand das natürlich interessant, weil ich schon kurz vor der Verzweiflung war. Und dann haben die sich mit mir unterhalten, beziehungsweise sie haben Wortfetzen in die Luft geworfen, die ich schwer verstanden habe, weil das Bayerische ist, wenn man dem nicht so mächtig ist, sehr schwer zu verstehen. Also es ging dann immer so, Mallorca, und immer die Worte, die ich dann so zwischendurch aufgepickt habe, dann Mallorca zum Beispiel, habe ich dann versucht, irgendeine Assoziation, die ich damit verbinde, auch einzubringen, um auch mal mitzureden etwas, was sich aber sehr schwierig gestaltete. Jedenfalls redeten die immer weiter und die Uhr lief immer weiter und es war eine Stunde vorbei, wann der Zug kommen sollte, und ich war mir sicher, der Zug kommt nicht mehr. Das heißt, ich bin gefangen in diesem Ort, ich bin verloren und das Ende der Welt rückte immer näher und irgendwann habe ich tatsächlich so einen Punkt gehabt, wo ich abgeschlossen habe mit meinem Gefühlsfeld, wo alles vorbei war, wo ich dachte, es ist egal, ich lege mich neben die Gleise und es kann nichts mehr passieren, es ist alles gelaufen. Also ich fühlte mich in einem Zustand völliger Leere und trotzdem voller Vollkommenheit, weil es war irgendwie, also fast spirituell. Also neben mir plapperte immer noch Kirk Hammett rum und Adolf Hitler stimmte zu, ja, oh, du hast recht. Oh. Und es war faszinierend. Und irgendwann, nach drei Stunden kam dann tatsächlich noch meine Crew an und es war, also der erste, den ich dort gesehen habe, es war wie die Berührung eines Engels, als er mich an der Schulter fasst und sagte, hallo, ich bin da. Und Engel ist normalerweise die allerletzte Beschreibung, die ich bei diesen Menschen geben würde. Aber in dem Moment war es wirklich, der hat mich tatsächlich wieder zurück auf die Erde geholt und ich habe das Ende der Welt erfahren. Für mich.
Gute Geschichte.
Irre.
Ja, schön.
Kann man auch gar nicht viel mehr weiter dazu sagen. Die nehmen wir als geschlossene Geschichte so entgegen, Martin.
Das ist vollkommen in Ordnung. Der Krümel sollte auch den Mund halten, wenn der Kuchen redet.
Oh, nein. Der Krümel hat gut erzählt. Dafür sind wir richtig dankbar.
Ja, ich bin auch dankbar für die Sendung. Schöne Sendung.
Martin, wir schicken dir das Buch.
Toll, danke. Ja?
Bleib dran.
Jo.
Danke,
ja,
tschüss.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Ebenso. Wir müssen über dein Ende reden.
Aber die war gut, die Geschichte.
Ja.
Ich will nicht, dass der denkt, wir hätten die nicht gut gefunden.
Nein,
war richtig
aber,
gut.
Ich habe doch recht, die kann man
Klasse.
So stehen lassen.
Ja,
was wollen wir sie zerreden?
Nee,
völlig ich auch.
Genau.
Wir müssen über dein Ende reden, das ja auf das Jahr 2035 festgelegt ist. Zumindest, wenn man dem Wahrsager in Birma, oder sagst du Myanmar?
Nein,
im Buch sagst du Birma.
Ja, ich sag Birma. Mhm.
Birma.
Es gibt gute Argumente für alle drei.
Okay, nehmen wir mal Birma, das wird jeder kennen. Also wenn man diesem Wahrsager glaubt, dann stirbst du im Jahr 2035 spätestens.
Ja, weil er gesagt hat, älter als 80 ist ihnen leider nicht möglich.
Glaubst du daran? Denkst du da noch manchmal dran? Oder
ich denke da manchmal dran, weil ich noch nie 81 werden wollte, bis auf den Tag, wo er mir sagte, 80 ist leider unmöglich für mich. Und ich muss dir sagen, mit Wahrsagern habe ich immer wieder Erfahrung gemacht. Und ich habe besonders gerne, wenn die sehr spezifisch sind. Also als mir ein Aura-Fotograf in Thailand gesagt hat, als allererstes, nachdem er meine Aura studiert hatte, und das war ein sehr aufwendiger Prozess, und das Erste, was er sagte, war, Sie müssen besser kauen. Da habe ich gedacht, das ist mal ein Hinweis, der hilft mir wirklich. Ich will nicht hören, du wirst 90 und hast 19 Enkel. Ich will hören, sie müssen besser kauen. Und dieser in Birma, der hat gesagt, von vier Elementen sind drei auf ihrer Seite. Eins leider nicht. Es war allerdings nicht zu sagen, welches genau.
Ach so.
Und dann auch, das, was ihnen gefährlich ist, kommt immer von, ich glaube, er hat gesagt, Südwesten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich mich aber doch umdrehen. Das hilft nicht. Aber das waren so Dinge, die irgendwie im Diffusen blieben. Und da war er aber ganz entschieden. 80 ist ihnen leider nicht möglich. So sitze ich hier und ich kann dir sagen, die Sendung fühlt sich jetzt schon an, als liefe sie auf dieses Alter zu.
Aber, was heißt das denn? Wie darf ich das denn verstehen?
Ich möchte hier noch ein bisschen sitzen
so.
Und sie knien dürfen.
Und hier sterben.
Ja, ja.
Bei Radio Bremen, ja, in der Late Line.
Mhm. Nicht umsonst heißt sie Late Line.
Ja. Mhm. Was würdest du denn sagen von all den Geschichten, das sind glaube ich 23 in deinem Buch, Die Enden der Welt, welche ist tatsächlich die dir am am nächsten gegangen ist?
Das ist gar nicht leicht zu sagen, weil manche dieser Momentaufnahmen in dem Bordellflur in Bombay zum Beispiel, die sind schon sehr prägnant und sehr geblieben. Aber ich kann auch sagen, eine Geschichte, die ich gar nicht erwähnt habe, wie ich Freunde verabschiedet habe in Köln, die zu meinen Ängsten gehörten und meinen Mentor, einen gut aussehenden, älteren, liebenswerten Umschlagmacher umarmt habe, der immer das Kotzen und Pissen und Vögeln und alles gut fand, alles, was körperlich war, alles, was Sekrete hatte, gut fand. Und ich reise dann ein halbes Jahr durch Südostasien und auf gewundenen Wegen bin ich bei einer Massenschlachtung von Büffeln am Rande einer Beerdigung im Toraja-Land zugegen. Und der ganze Platz schwimmt vor Blut und die Kinder spielen mit ihren großen Zehen, mit den Augäpfeln der Bullen, die da geschlachtet worden waren, und nachts führt mich der Gastgeber in ein hochbeiniges Haus und sagt dann um 2 Uhr, you want to meet my grandmother? Und ich sage, why not? Weil ich denke, das ist höflich. Und der führt mich ins Nebenzimmer und da liegt die Großmutter, ist seit einem halben Jahr tot und wird eigentlich nur aufgebahrt, weil man wartet, bis man genug Büffel zusammen hat, weil das eine Begleitung sein soll für sie im Jenseits, und so lange wird sie nicht bestattet. Und dann trenne ich mich von dem und gehe am nächsten Tag weiter und steige einen Bus, und in dem Bus kotzen alle, und es fällt ihnen aber das Erbrochene aus dem Mund. Sie würgen nicht, sondern sie lassen es einfach fallen, und man muss die Füße heben, wenn der Bus bremst, weil dann die Welle nach vor hinten schwappt und es riecht alles nach Magensäure, und der Mann neben mir hat 2 kleine Kinder, die immer in eine Decke hinein sich erbrechen, und der schlägt die Decke dann immer ein wenig zusammen, damit es eine neue Rinne entstanden ist. Und mitten in der Nacht überfahren wir einen Mann. Und mitten irgendwo im Toraja-Land liegt ein Toter an der Straße neben seinem Fahrrad, der die Straße hatte versucht zu überqueren. Und wir betten den dann. Ich sehe noch so im Halblicht, wie der Vater die Kotzdecke am Gras auswischt. Und ich komme dann auf gewundenen Wegen endlich in ein Hotel. Es ist mein Geburtstag. Ich gehe zum ersten Mal nach langer Zeit in ein gutes Hotel. Und ich gehe zur Postrestante-Stelle, um meine Briefe abzuholen. Und der unterste Brief ist der meiner Freunde aus Köln. Und ich denke extra, den hebe ich mir bis zuletzt auf und mache alle auf bis zu diesem letzten. Und denke, nein, jetzt haben die geheiratet, weil ich merke, das ist ein förmlicher Brief. Und dann steht da drin, dass dieser Freund tot ist. Und es gibt keine Erklärung, nichts. Es heißt nur, der ist tot. Und der war 50 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und mir brach eine Welt zusammen, weil es die mögliche Katastrophe war. Und plötzlich merke ich, dass der ganze Weg eigentlich eine Wallfahrt zu dem Mann war, der immer die Körperfunktionen, immer dieses ganze Kotzen und Töten und Blut und alles dieses irgendwie für kreatürlich, für menschlich gehalten hat. Und als ich die Geschichte rekonstruierte in meinem Kopf, habe ich gedacht, naja, und dann liegt da ein Toter an der Straße und nebenan wird die Kotzdecke ausgewischt und wir gehen weiter, wir setzen uns über das Leben des Toten hinweg und sagen in der Stadt Bescheid, dass da einer liegt am Rande dieses Feldes. Und das war so eine symbolische Geschichte auch, die mich dann irgendwie durch ihre Opulenz, dadurch, dass sie fast übertrieben hat, richtig schockiert hat, und die ist geblieben auch weil der Verlust geblieben ist.
Ein Ort, den ich sehr spannend fand in dem Buch, das war, jetzt muss ich, heißt glaube ich, keine Ahnung, wie man wirklich spricht, Chaiten, ja. Dieser Ort, der eigentlich von der Regierung aufgegeben wurde, weil dort ein Vulkan ausgebrochen war und der ganze Ort eigentlich mit Asche übersät war. Und irgendwann, wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Regierung gesagt, den geben wir auf, den Ort, kommt raus aus diesem Ort. Aber es sind einige in diesem Ort, in diesem aufgegebenen Ort geblieben. Wo war das genau? Das war Chile?
Das ist in Chile. Das ist auch eigentlich die Einfallsstraße nach Patagonien gewesen. Der Hafenort, in dem die Menschen nach Patagonien kamen. Patagonien selber hat nur 100.000 Einwohner auf der chilenischen Seite. Und in dieser Hafenstation, da gibt es im Hintergrund einen Vulkan, der ist ausgebrochen. Und der hat so eine komplette Verwüstung angerichtet, dass die Behörden heute noch verbieten, dass man diesen Ort besucht. Der ist wirklich geschlossen.
Aber du warst da.
Ja, ich bin durch eine Sondergenehmigung wirklich, weil ich als Autor dahin ging, weil ich berichten wollte, davon haben die gesagt, gut, sie dürfen dahin. Und bin dahin gekommen und komme in einen Raum, der, also einen Ort, wo das Krankenhaus etwa, seine OP-Zimmer staubbedeckt immer noch ausbreitet und die Frühstücke stehen noch, und hinten war diese hohe Rauchsäule des Vulkans und es gab ein paar Plünderer. Dann gab es ein paar Polizisten, die dort immer noch flanierten und vor allem gab es die Wildpferde, die auf den Straßen auf und ab gingen und diesen Ort übernommen hatten. Und es hingen die Schilder schief von den kleinen Pensionen, kein großer Ort, aber einer, der immer noch zitterte und wo man wusste, der wird auch demnächst wieder erschüttert werden und der Vulkan wird wieder ausbrechen. Der grollt auch unablässig und das Ganze riecht natürlich nach Schwefel. Und dann war wirklich ein makaberes Bild, dass die dort am verbreitetsten Touristen, die Israelis, die nach ihrem Militärjahr dahin gehen, diesen Ort irgendwie einen Krankenhaushof übernommen hatten und da Pfadfinderlieder sangen. Und während ich meinen Blick in den Himmel senkte, kreisten die Geier darüber. Und über diesem Ort und über dieser Sangesgruppe und über den Plünderern. Und
wie viele Leute leben da noch?
Also 8.
8 Menschen. Ja, sie haben sich entschieden, wir bleiben.
Ja,
von wie vielen? Wie viele sind gegangen?
Es waren ein paar Tausend, die da gelebt haben. Und die 8 Leute haben gesagt, wir geben das nicht auf, wir sehen das nicht ein. Wir glauben nicht, dass der Vulkan uns nochmal holen wird. Und die anderen sind sehr gut entschädigt worden. Der Staat war da sehr großherzig, hat die umgesiedelt, hat denen ziemlich viel Geld gegeben. Und diese 8 widersetzen sich. Und die fahren dann manchmal irgendwie auf einer Schubkarre in den Kühlschrank von einer Straßenseite zur anderen. Und sonst ist da nichts.
Ist das eher unheimlich oder eher rührend?
Nein, es ist tatsächlich eher unheimlich, auch deshalb, weil es zum Teil so gleißend schön ist, wenn nicht dieser Staub wäre und wenn nicht der Geruch wäre und wenn man nicht sehen würde, dass die Flut sich wirklich Teile des Ortes auch geholt hat und Kühlschränke in der Brandung liegen oder torkeln und auch Fäkalien zum Teil durch gebrochene Abwässer plötzlich ins Meer fließen und so. Und dadurch bekommt der Ort so eine Schräglage zwischen dem pittoresk Schönen und dem Abstoßenden und manchmal regelrecht obszön. Und dann ist er so verlassen. Also man kann in jedes Haus hineingehen und stolpert da durch den Staub und guckt sich das Geschirr an, in dem die Leute ihren Kaffee trinken wollten.
Unfassbar. Jesche ist am Telefon aus der Nähe von Stuttgart. Hallo.
Ja, genau, hallo. Ich bin die Frau, die auch an einem Ende der Welt wohnt, nämlich im Wald. Wir haben neulich schon mal gesprochen.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, und das ist so, dass ich hier ohne Nachbarn lebe und es geht auch keine Straße hier vorbei und nichts. Danach kommt einfach Wald. Ne? Ringsherum ist Wald und eine Wiese und da lebe ich. Und das ist so der Ort. Und das andere Ende ist vor einigen Jahren passiert, da bin ich sehr krank geworden und kann deshalb auch nicht mehr arbeiten und bin so ein bisschen körperbehindert und kann deshalb auch nicht mehr reisen. Also das ist sehr schwierig. Aber ich bin ein Mensch voller Fantasie und voller Bilder und ich reise dann eben geistig. Und ich finde es ganz toll mit euch beiden jetzt in diesen Gesprächen. Ich habe das einfach vor mir gesehen jetzt, ne? Und bin da mit unterwegs gewesen. Und finde es ganz toll, solche Sendungen zu hören, Bücher zu lesen und da eben auch Reisen zu machen. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Dann wird dir das Buch auf jeden Fall gefallen, Die Enden der Welt. Da kannst du viel reisen. Was ich mich beim Lesen gefragt habe, da sind keine Bilder drin, kein Foto. Du hast jetzt vorhin ja schon mal erzählt, dass du auch nicht mal am Nordpol ein Fotoapparat dabei hattest.
Ja.
Sammelst du das alles für dich nur im Kopf, Roger? Ist das alles nur in deinem Herzen, in deinem Kopf? Hast du nie ein Fotoapparat dabei?
Ich habe eigentlich nie ein Fotoapparat dabei und wenn überhaupt, dann lasse ich Fotos von den Menschen machen. Aber wenn ich Jesche jetzt eben gehört habe, wie sie den Wald beschreibt, das sehe ich ja auch vor mir.
Ja.
Das könnte mir kein Foto sagen. Sie hat das jetzt so beschrieben, dass ich genau weiß, wie die Situation ist. Und ich glaube, wenn man so sich manche Räume erliest und sie sich wirklich selber zusammenbaut, dann produziert man sie aus sich selber. Man reproduziert sie nicht. Und eben während ich zugehört habe, habe ich auch gedacht, das kann ich mir jetzt ungefähr vorstellen und ich sehe etwas vor mir. Das ist unter Umständen dichter, als es das Foto sein könnte, das
Jesche
mir schickt, ne?
Ja, genau. Also als du vorhin von dem netten Freudenhaus erzählt hast, da habe ich gedacht, ach, du hast da ein Macondo gefunden.
Macondo?
Weißt du? Ja. Macondo, ne? Von Marquez.
Genau.
Die 100 Jahre
Einsamkeit. Richtig.
Und das ist so, das sind meine Bilder. Ich will da nie einen Film drüber sehen. Ich habe auch kein Fernsehen, weil ich habe selber so viele Bilder. Ich brauche das nicht.
Und du hast auch offenbar keine Angst da, wo du lebst.
Nein.
Ja, das,
nein.
Das ist
fragen
auch
nicht alle.
Ja, aber, eben.
Aber der Wald ist der beste Schutz, jetzt mal ganz im Ernst, ne?
Ja.
Die bösen Männer sitzen nicht hier irgendwo hinterm Baum und warten, bis mal irgendwann mal jemand vorbeikommt. Und im Dunkeln geht auch keiner hier freiwillig her. Es gibt keine Straßenlaterne und nichts. Es ist einfach dunkel. Und das ist der beste Schutz. Und ich denke, die Angst vor dem Wald, das ist was ganz Archaisches. Das geht auf uralte Menschenzeiten zurück.
Das glaube ich auch. Die muss man überhaupt nicht haben. Und man darf sie sich ja überhaupt nicht einreden lassen. Das ist richtiger Quatsch. Nein, nein, genau.
Ja.
Ich bin auch in der Nähe vom Wald groß geworden. Und für mich war der Wald immer eher Schutz, immer eher, eher etwas Heimeliges, aber nichts Bedrohliches.
Da, wo ich groß geworden bin, war wenigstens ein Wienerwald um die Ecke.
Ja, man sieht es dir noch an.
Und es hatte was Bedrohliches.
Ja, 25 Jahre bleibt die Küche kalt. Jesche, danke für deinen Anruf.
Bleib
dran, wir schicken dir das Buch auch natürlich auf jeden
Dank,
Fall.
Da freue ich mich ganz
selbstverständlich
arg drüber.
Alles Gute.
Vielen Dank.
Ja?
Tschüss, danke euch auch.
Dieses Buch, Die Enden der Welt, das ist ja ein Lebenswerk. Denn du hast ja gesagt, 30 Jahre bist du dafür rumgereist, nicht ausschließlich dafür. Ist das nicht auch irgendwie ein Ende? Eine Art Ende für dich, der Abschluss dieses Buches?
Hast recht. Und es war auch ein komisches, beklommenes Gefühl, dass man sich denkt, so eine Summe kann ich einfach nicht mehr hinkriegen. Ich kann auch bestimmte Dinge physisch nicht mehr. Also auf einen Vulkan in Kamtschatka zu steigen, das ist etwas, wo du jenseits der 50 irgendwie das Problem bekommst, dass du denkst, vielleicht kannst du das nicht mehr. Ich erinnere mich, als ich diesen Polarforscher, das ist der wichtigste Expeditionsleiter, der jemals am Pol gewesen ist. Niemand war so häufig am Nordpol wie der. So eine 8-Reinhold-Messner des Nordpols, der mit Hundeschlitten da war und so, Viktor Boyarski. Und den fragte ich, einen Russen, den fragte ich irgendwann, der ist 60, und sagte, könntest du das heute noch? Und dann lachte er und sagte, mein Körper könnte das noch, mein Kopf kann es nicht mehr. Und das heißt eben, der kann sich nicht mehr motivieren, noch zum 61. Mal zum Pol aufzubrechen. Und die Frage ist natürlich auch, das schwingt auch in deiner Frage mit, ob ich mich nochmal motivieren könnte, mich in bestimmte Situationen zu begeben. Wie müsste jetzt ein Raum sein, in den ich unbedingt will? Ich könnte dir jetzt mythische Orte benennen, die ich unbedingt sehen will. Odessa, Damaskus, Tripolis oder Samarkand. Also es fehlt mir nicht an Orten, die mythisch sind. Jeder Mensch, jeder, der jetzt zuhört, könnte sich das selber sagen und könnte sagen, ich will Shanghai sehen oder Havanna oder eben Timbuktu. Und es gibt diese Orte, die man eigentlich für sich selber zu entschlüsseln und anzueignen hat. Und dann macht man sich plötzlich klar, dass man gar nicht den Ort bereist, sondern vielleicht willst du auch in dem Lächeln ankommen oder in der Umarmung, in dem Geruch, in dem Gericht, in einem bestimmten Lebensgefühl und so. Man muss nur identifizieren, was man eigentlich, wo man den Eingang in die Fremde finden will. Und dann ist das Reisen, ich weiß es nicht, so ungemein bereichernd. Und trotzdem, wenn ich jetzt auf 30 Jahre zurückgucke und sage, dann so viele Enden habe ich berührt, dann komme ich damit an ein persönliches Ende auch. Darüber kann ich nicht hinwegtäuschen.
Ariel aus Baden-Baden ist am Telefon in der Late Line. Hallo Ariel.
Ja, guten Abend.
Guten Abend. Du hast eine Frage an Roger Willemsen.
Ja, hoffentlich bleibst du bei einer Frage. Was mich sehr berührt hat, ist die Erinnerung, die er in der Fremde fand, beim Genuss von Opium, dass er plötzlich den Geruch des Kleidchens des Mädchens wahrnahm und viel intensiver möglicherweise als in den Jahrzehnten dazwischen. Für mich ist vielleicht von Interesse, mir scheint die Darstellung, die Erzählung von Roger, sind wie ein, ja, wie die Wolken, die beim Nachtwind vorüberziehen. Es weckt Begehrlichkeiten, sich einfach dieser Schwere, die wir uns unterwerfen müssen, zu entledigen und diese Erlebnisse zu erfahren. Aber sind nicht auf der anderen Seite diese Erlebnisse auch Episoden eines Getriebenen? Ist jedes Erlebnis, jedes neue Erlebnis birgt in sich eine Zäsur und fordert auch einen Neuanfang, neues Erlebnis und neue Farben, neuen Glanz, neue Erlebnisse. Kann eigentlich der Roger noch die Feinheiten in der Nähe, ganz in der Nähe von uns in der bescheidenen Umgebung wahrnehmen? Ich kann mal kurz zwei Erlebnisse darstellen. Das war bei einer Wanderung, es wurde dunkel. Ich habe gerade noch die Ruine in der Nähe besteigen können. Habe noch ein bisschen gewartet oben, bis die letzten Vögel um die Ruine kreisten. Als es dann Zeit wurde, denn in der Dunkelheit ist es schwierig, von der Ruine runterzusteigen, trat ich den Heimweg an. Und in einem kleinen Dörfchen, es war ein ziemlich gelber Mond, sah ich neben einer Telefonzelle eine Frau, eine geistig behinderte Frau, die dort in dem Dorf, in dem stillen Dorf, ihren Notdorf verrichtete. Ich ging still vorbei, als ob ich keine Kenntnis davon nahm. Und ein paar Häuser weiter hörte ich noch ein paar Kühe schreien. Für dieses Erlebnis, das ist ganz bieder. Und es schreit auch nicht nach einer Exzentrizität. Dieses Erlebnis habe ich hier. Es gibt auch andere Erlebnisse, die sind sehr selten. Und möglicherweise umso kostbarer. Wie sieht eigentlich Roger diese Intensität, diesen Wert der Erlebnisse, die er nun immer sich einverleiben muss? Er möchte sich auch an andere Menschen wenden. Er möchte sich diese als Schatz bewahren. Kann er eigentlich noch diese bescheidene Umwelt und diese Geheimnisse dahinter in unserer Welt erleben?
Ach, jetzt würde ich mal vorschlagen, jetzt müssen wir Roger aber auch antworten lassen, sonst rennt uns die Zeit davon.
Ja, bitte.
Ich persönlich wüsste gar nicht, wie ich antworten sollte darauf. Bin dankbar, dass ich nicht gefragt wurde. Bin gespannt, ob Roger antworten kann.
Ja, ich kann schon einen Versuch machen. Das eine ist, dass die Voraussetzung dafür, dass ich an die Enden der Welt gereist bin, in gewisser Hinsicht die Deutschlandreise gewesen ist. Das heißt, ich habe mich erstmal im eigenen Land umgetan, habe auf den Fußballplätzen gestanden, war in den Kinderkrankenhäusern, in den Arbeitsämtern, habe versucht, das Land von unten zu sehen. Und bei dem, was ich jetzt beschreibe, was so ausnahmeartig ist und so spektakulär ist, schwingt bei mir natürlich immer mit das ganz Glanzlose und Leise und Fragmentarische, was auf diesen Reisen auch passiert ist. Und die Szene, die Ariel jetzt eben beschrieben hat, die wäre mir bestimmt sehr verwandt auch aufgefallen. Oder ich hätte die Schwingung, die die Szene hat mit diesen verschiedenen Valeurs, dass man sich plötzlich erschrickt. Erstens, die Frau ist geistig behindert, dann taucht sie in dieser Einsamkeit auf, dann entleert sie sich gerade, man selber geht vorbei, hat ein klammes Gefühl dazu. Also das finde ich gerade so präzise, wie er es beschrieben hat, durchaus als eine literarische Situation. Aber letztlich geht es ja immer darum, wo stellt man Genauigkeit her? Also was ergreift von mir so weit Besitz, dass ich sage, es gibt etwas Vermittelbares daran, etwas, was ich weitergeben möchte. Ich habe am Anfang, als er sprach, gedacht, er will auf diese Rastlosigkeit auch raus und dachte an das Motto des Buches, das ich extra deshalb dahingesetzt habe, von John Steinbeck, der gesagt hat, ich erkläre mir meine Rastlosigkeit so, ich muss reisen, weil ich noch nicht jedes Zuhause gesehen habe. Und der Satz ist für mich deshalb so schön, weil er eigentlich auch zeigt, wie jeder versucht, etwas aus dem Fremden zum eigenen Zuhause zu machen. Jetzt sind wir wieder bei dem Kleidchen von der Nachbarin aus der Schule. Also ich glaube, wir sind nicht weit auseinander und ich erkenne, glaube ich, auch manchmal in dem sehr Banalen das Besondere, Vereinzelte, Individuelle.
Ariel, danke. Bleib bitte dran, damit wir deine Adresse aufschreiben, damit auch du das Buch Die Enden der Welt zugeschickt bekommst.
Übrigens noch etwas Kleines am Rande.
Aber bitte ganz klein.
Es wäre vielleicht ganz nett, wahrscheinlich auf Borneo, ein kleines Pfeilchen Opium zu rauchen, mit so einem einsamen Orang-Utan. Er würde sich bestimmt auch am Bauch kratzen und möglicherweise würden wir beide die Weite und die Schönheit eines Gestirns erkennen.
Ja, gute Nacht, Ariel.
Gute Nacht. Ja, gute Nacht.
Tja, ich bewundere dich manchmal.
Wofür
in solchen Momenten. Ich habe mich versucht, ganz doll darauf zu konzentrieren, was Ariel erzählt. Ich hätte keine Antwort geben können auf seine Fragen.
Aber mit der gegebenen warst du einverstanden.
Ja, lustigerweise, durch deine Antwort habe ich jetzt auch Ariel verstanden. Verstehst du, was ich
das
meine?
Das ist enorm. Durch die Antwort verstehst du die Frage.
Ja.
Ist doch fantastisch.
So fühle ich mich den ganzen Abend. Wir sind leider schon quasi am Ende. Wir haben noch anderthalb Minuten Zeit, die wir jetzt sinnlos oder unsinnigerweise nutzen können.
Darf ich mal sagen, dass ich richtig überrascht bin, was wir für gute Zuhörer heute gehabt haben. Also die, die angerufen haben. Das meine ich nicht als Randschmeiße. Es ist wirklich wahr. Ich habe schon häufiger solche Sendungen gehabt und ich muss sagen, jeder einzelne Beitrag war auf seine Weise besonders individuell, genau, zum Teil auch also sachdienlich. Also ich habe mich richtig gefreut. Ernsthaft.
Wie viel musstest du eigentlich, vielen Dank, also ich, beziehungsweise ich nehme das mal stellvertretend für die
Late-Line-Hörer. Wenn die noch dran sind, sollen die das wissen.
Entgegen. Das Buch hat 540 Seiten. Mhm. So ein Buch schreibt man ja erstmal ohne drüber nachzudenken, wie viele Seiten es haben wird. Wie dick wäre es gewesen, wenn dir nicht irgendjemand vom Verlag gesagt hätte, Roger, mal, dann machen wir ein bisschen halblang, das wird zu dick.
Ja, berechtigte Frage. Die haben sich schon am Anfang, glaube ich, ein bisschen erschrocken, als ich sagte, das wird dick, und dann haben sie mich ermuntert. Und ich selber habe zwei Kapitel rausgenommen, weil ich das eine zu kalt und das andere zu warm fand. Und dann habe ich gedacht, nein, ich will so enden, wie das Buch jetzt endet. Und insofern musste ein Hotel zum Lebensabend, wo ich lauter erlöschende Rentner beobachtet habe, das musste ebenso weichen wie die Geschichte darüber, wie ich meine Unschuld verloren habe und wie ich gewissermaßen das Ende der Jugend erreicht habe.
Das werden wir aber sicher an anderer Stelle irgendwann besprechen.
Wenn ich es nicht sehr wortreich verschweige.
Vielen Dank, dass du heute 2 Stunden live hier zu Gast warst. Das ist, weiß Gott, nicht selbstverständlich, dass Menschen sich um diese Uhrzeit in ein Studio setzen.
Das hat Spaß gemacht, wirklich.
Ich empfehle allen tatsächlich dieses Buch, weil es auf eine wunderbare Art so still und doch bildreich ist. Ich kann das gar nicht richtig ausdrücken, aber es ist ein leises Buch, obwohl ja viel Sachen passieren, die eigentlich eher danach schreien, laut sein zu müssen. Ja, ich lasse es mal so stehen. Ich weiß, was ich meine. Ihr müsst es lesen, dann könnt ihr mir vielleicht folgen oder ihr seht es ganz anders.
Ich habe dich verstanden.
Und das beruhigt mich. Danke, Roger Willemsen, und viel Erfolg mit dem Buch, das ja in dieser Woche erst erscheint.
Vielen Dank, Jens-Uwe Krause. Tschüss. War mir ein Vergnügen.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4
UFM 103.7 Unser Ding.
Das Ding.
Enjoy. On3 Radio. Und MDR Sputnik. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback. Lateline.de